Dann hallo und herzlich willkommen zur 265. Episode des Podcast Freiburg. Am Sonntag nach einer mal wieder herben Niederlage gegen Raber Leipzig. Ein Spiel, das man mal wieder gar nicht so gerne besprechen möchte. Das werden wir natürlich hier an der Stelle wie gewohnt tun. Und wir machen das heute Abend zu dritt. Einmal mit lieben Grüßen nach Leipzig. Der einzige, den ich dort heute akzeptieren kann. Hallo Mischa.
Guten Abend Patrick, hallo.
Und dann einmal aus Freiburg. Hallo Paddy.
Hallihallo, guten Abend.
Michael Schröder ist auch hier.
Ah ja, stimmt, Michael Schröder ist auch hier, genau. Liebe Grüße an die Kollegen vom Füchse Talk. Genau, der Michael ist auch akzeptiert. Paddy, du warst gestern mit mir im Stadion. Wir waren gestern Abend noch in Freiburg und eigentlich hat es uns gar nicht so sehr die Laune verdorben gestern. Ist es heute bei dir noch ähnlich? Bist du gut drauf?
Ich bin eigentlich gut drauf, ja. Wen interessiert schon Fußball? Ist ja alles egal. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass es gut ausgehen würde. Ich habe ja auch dementsprechend getippt. Und es war, glaube ich, eher so ein bisschen der Trotz, weil ich keinen Bock hatte, dass es so ein Spiel wird wie die letzten Spiele gegen Leipzig. Und es ist dann halt, nach einer Minute hatte ich halt im Stadion schon keinen Bock mehr. Und das hat sich dann leider ein bisschen durchgezogen, sodass das Stadionerlebnis jetzt nicht zu den, ich sag mal, Top-Stadionerlebnissen der Saison zählen wird, wenn ich am Ende der Saison auf die Saison zurückblickend schauen werde. Aber es war halt dann insgesamt auch so deutlich, dass es mir jetzt nicht so die Laune verdorben hätte, wie vielleicht eine knappe Niederlage kurz vor Schluss oder so, nach wo man gedacht hätte, jetzt wurden einem noch Punkte gestohlen oder so. Und das ist nicht eingetreten. Das Wetter war gut, es hat Spaß gemacht, man kommt mal wieder in kurzer Hose und Trikot ins Stadion. Danach hat man noch viele tolle Leute getroffen, sehr viel Spaß gehabt und deswegen, naja, es gab Niederlagen, die mich in der Saison, glaube ich, mehr genervt haben insgesamt.
Mischa ging dir vom TV wahrscheinlich ähnlich, ne? Wenn so ein Spiel in der ersten Halbzeit entschieden ist, ist es ja meistens ein bisschen einfacher, sich nicht emotional mitnehmen zu lassen.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, diesmal, also hat es mich schon ein bisschen geärgert und zwar deswegen, weil ich habe ja eh manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich zu viel Fußball schaue und bei so Wetter ist es natürlich schon komisch, sich dann irgendwie zu Hause einzuigeln und 15:30 auf so einen Bildschirm zu starren. Deswegen, da ist natürlich schon deutlich cooler, ins Stadion zu gehen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man bei dem Wetter denkt, ach, immerhin draußen gewesen, ist nett, Leute getroffen und sowas, ne? Und dann, hat es mich dann doch irgendwie sehr geärgert, muss ich sagen, dass ich dann irgendwie den Vormittag mit Frühjahrsputz verbracht habe und den Nachmittag mit diesem Spiel und dann erst abends so richtig rausgekommen bin bei dem ersten so richtig, richtig heißen Tag im Jahr. Deswegen, ja, mich hat's ein bisschen genervt. Hätte ich mir lieber gespart.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, vor dem Fernseher wäre ich auch ein bisschen genervter gewesen. Vielleicht wäre ich sogar zur zweiten Halbzeit schon rausgegangen, aber ja, macht man dann doch meistens nicht, wenn der SC spielt. Ja, meine persönliche Laune ist auch dann, also ich stand neben Julian im Stadion und wir waren ja schon die ganze Woche so ein bisschen stoisch dem Spiel entgegenschauend, so in der Erwartung einer nächsten Niederlage gegen Leipzig und deswegen hatte ich gar nicht den großen Moment, wo ich dachte, ach man, so eine Scheiße, sondern ich dachte nur so, ach man, schon wieder. Und dann war das schon irgendwie direkt nach dem Spiel, werden wir nachher noch drüber sprechen, gab es einen sehr schönen Moment im Stadion und dann sind wir abends in die Stadt und dann war eigentlich schon die Laune wieder gut. Das gerade in so einem Bonusspiel, wo ich mir davor dachte, okay, Europa holen wir uns in den Spielen danach, gibt es auch einfach mal Wichtigeres als Fußball. Deswegen dürft ihr uns jetzt trotzdem anderthalb Stunden über Fußball reden hören. Und wir beginnen aber, bevor wir Richtung Spiel übergehen, mit zwei schöneren und einer nicht so schönen Nachricht. Und ich würde mal mit der größten der Woche starten bei den aktuellen Themen, nämlich diese Woche wurde bekannt gegeben, dass Erin Dingschi im Sommer nach Freiburg wechselt für eine Ausstiegsklausel von kolportierten knapp 5 Millionen Euro. Dingschi, es wird eine Sonderfolge zu Erin Dingschi geben im Sommer, ebenso wie zu anderen Transfers, die vielleicht noch während der Saison bekannt gegeben werden. Liebe Grüße nach Bochum und zu Patrick Osterhage vielleicht.
Den man hätte an Ostern verpflichten können, aber wollte man ja wohl nicht. Vielleicht. Na, egal.
Vielleicht. Genau, weil wir sind aktuell, wir konzentrieren uns erstmal auf den Rest der Saison und wir sind in Planung für Streichabschiedsfolge. Das passt aktuell einfach tatsächlich nicht so richtig rein. Und to be honest, die kommen ja alle erst in der Sommervorbereitung. Das reicht also völlig, wenn die Folgen im Juni kommen. Trotzdem wollen wir vielleicht kurz über Ehren Dingschi reden, der diese Saison ja bekanntermaßen in Heidenheim verbringt. Und da ich weiß, dass du sehr viel Heidenheim guckst, Misha, magst du vielleicht mal so einen ersten Eindruck vom Spielertypen Ehren Dingschi mitgeben?
Ich glaube, langsam haben alle mitbekommen, der ist sauschnell. Also schnellster Spieler der Bundesliga, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob er immer der, also mit dem Topspeed gemessener Spieler der Bundesliga, ne? Das ist dann, weiß nicht, wie schnell der das die ganze Zeit auf den Tacho bringt, aber er ist schon sehr, sehr schnell. Das sieht man auch. Er ist technisch gut, also jetzt vielleicht nicht so auf ganz engstem Raum so wuselig wie Doan, sondern schon dann ja breit, also oder weitläufiger, aber das ist bei der Geschwindigkeit passt das ja auch. Hat einen guten Abschluss, hat jetzt schon 8 Tore geschossen. Und damit mehr als alle Freiburg-Spieler, kann das sein? Ja, also ich glaube, scorertechnisch wäre er hinter Grifo, aber er wäre Top-Torschütze im Freiburger Team. Und er gehört halt zu dieser sehr coolen Dreier-Sturmkette, beste Kleindienst-Dingschi, die mit Heidenheim diese Liga ein bisschen aufwirbelt, die alle so ihre eigenen Fähigkeiten haben. Beste halt dieser super Techniker, Kleindienst auch in der Luft sehr gut für die Ablagen und Dingschi ebenso super schnell, die aber, das charakterisiert ihn ja eben auch, alle halt irgendwie auch alles können. Also alle können auch abschließen, alle können Vorlagen geben, alle können in die Tiefe gehen und im Konter spielen. Und ja, also schon ein sehr, sehr guter Transfer, würde ich sagen. Und da waren eben auch andere dran und ich glaube nicht zu Unrecht. Und jetzt bin ich halt einfach gespannt. Das eine Sache, die mir dann halt aufgefallen ist, ich kann das jetzt irgendwie so überhaupt nicht einschätzen, wie der nächste Saison eingebunden wird, weil, ich glaube, dazu habe ich eigentlich noch gar nie was gesagt, mit Schuster jetzt irgendjemand kommt, bei dem ich keine Ahnung, wie Freiburg nächste Saison da spielen wird und wie, ich meine ja auch die Frage, wie neue Spieler integriert werden. Das ist ja auch, das war ja unter Streich immer sowas, wo man ein Grundgefühl dazu hatte, dass Spieler entweder so sofort reinkommen sind oder dann halt lang gebraucht haben. Ich glaube, all diese Erfahrungen müssen wir jetzt neu machen nächste Saison mit einem neuen Trainer.
Ich will da gar nicht sportlich viel zu einhaken, weil ich habe wenig Heidenheim gesehen. Das Einzige, was ich von Heidenheim gesehen habe, war das Auswärtsspiel von uns, wo ich im Block stand und gedacht habe, oh, das ist irgendwie sehr abgeklärt, was die da vorne zwischendurch spielen. Und da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Hat da, glaube ich, weiß nicht, hat er getroffen oder einen Assist gesammelt? Ja. Auf jeden Fall in dem Spiel. Ich glaube, er hat getroffen.
Hoch ins Eck. Schönes Tor.
Deswegen, ich würde es mal vielleicht noch ein bisschen aus der Richtung einordnen wollen, dass ich es krass finde, dass der Verein sich entwickelt hat in eine Position, wo für den Spieler ein Transfer von Werder Bremen zum SC Freiburg als Upgrade gilt. Und das ist einfach eine Entwicklung, die hat man sich über Jahre jetzt erarbeitet und man ist jetzt auch für solche Spieler, die jetzt einen zweistelligen Marktwert haben und wo, so was die Medienberichte sagen, Konkurrenz von durchaus großen Vereinen wie BVB, wie Leverkusen, wohl auch Raba, die dabei waren, dann noch ein paar Interessenten aus der Türkei, dass man halt so ein Standing hat, dass man so einen Spieler mit einer AK verpflichten kann, finde ich krass, vor allem und im Hinblick darauf, dass Streich nicht mehr da ist, was ja dann bei der Vertragsunterschrift auch schon klar war. Das heißt, da war nicht mal Streich so dieses Zünglein an der Waage, was das ausgemacht hat, wie wir es bei ein paar Spielern mal hatten, sondern wirklich der Standort und der Verein an sich. Und das finde ich absolut krass. Und ja, deswegen habe ich Bock. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie liest, dass Nagelsmann ihn sogar noch irgendwie in Richtung EM noch auf dem Schirm sogar haben soll, was man so liest. Ja, hey, ich meine, wenn wir im Sommer auf einmal einen Europameister im Kader haben, dann würden wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Also deswegen, was das angeht, finde ich es wirklich sehr, sehr krass, dass man so einen Transfer auch so frühzeitig jetzt eingetütet hat. Und bin deswegen sehr happy und bin einfach gespannt, wie er eingebaut wird. Hab sehr, sehr Bock auf ihn auf jeden Fall.
Ja, ich finde das, was du gerade gesagt hast mit Streich, finde ich auch super wichtig, wenn man dran denkt, dass man jetzt eine zeitliche Abfolge bekommen hat. Streich geht, Eggestein verlängert, Schuster neuer Trainer, Dingschi kommt im Sommer, die Medienberichte mit Osterhage häufen sich auch. dass so diese Angst, die, glaube ich, wir alle die ersten ein, zwei Tage hatten und die ich auch, also ich habe die gerade so von Leuten in meinem Umfeld mit Fußballbezug, die keine Freiburg-Fans sind, habe ich von ganz vielen gehört, boah, euer Sommer wird jetzt aber auch schwer, so kommen Spieler noch, wenn Streich nicht da ist, weil ihr ja immer noch nur Freiburg seid und so. Und da ist das halt schon ein krasses Statement, weil man, wenn man sich anguckt zu Dingchi, große Talente oder große Talente ist jetzt, kann man immer so oder so dann einstufen, aber halt Talente mit einem gewissen Talent, die dann in der ersten Bundesliga-Saison dann gezeigt haben, dass sie in der Bundesliga mithalten können und in einzelnen Spielen sogar rausstechen können. Das sind Spieler, die vor 4, 5 Jahren zu dem Zeitpunkt Freiburg verlassen haben. Und das Dingchi jetzt in dem Zeitpunkt Freiburg betritt erst und dann halt mit Sicherheit einen Plan hat von 2, 3 Jahren, bevor er dann zu einem Topverein geht, ist ein krasses Statement. Und das eben in diese Situation rein ist schon sehr, sehr cool. Macht optimistisch für die Zukunft auf jeden Fall.
Ja, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist, wo der spielt, ne? Also rechts außen, normalerweise rechter Stürmer. Ich kann mir vorstellen, dass er auch so hängende Spitze spielen könnte oder sowas, ne? Also vorne eigentlich dann alles. Ja, genau.
Wer in Frank Schmitz Heidenheim 4-1-4-1 rechts außen spielt im Mittelfeld, der ist je nachdem auch eine Option für eine Schiene in Freiburg übrigens, würde ich mal sagen.
Ja, wäre sicher auch interessant. Jetzt eine Sache muss ich doch noch sagen, wegen Heidenheim auch. Heidenheim spielt halt so ein krass laufintensives Pressing. Das bedeutet, ich habe jetzt gar nicht rausgeguckt, was da so abläuft im Schnitt. Ich kann mir vorstellen, dass es viel ist. Aber die laufen nicht immer, also sie laufen nicht immer das schlauste Pressing, könnte man sagen. Sie laufen schon auch viele unnötige Wege. Das ist sicher irgendwie früher hätte ich, also das war, Streich hat es früher auch so gemacht. Früher hätte man den einfach perfekt, also rüber verpflanzen können, würde ich sagen, vom Spielsystem her. Jetzt ist es ja schon einfach ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich freue mich schon auch. Ein bisschen Sorge habe ich, dass das ein Schaller-Ersatz ist. Aber ja, genau. Ansonsten, ich würde gerne Röhle und Dingchi sprinten sehen. Gemeinsam.
Ich bin gerade mal wieder genervt, weil FBref hatte früher immer die besten Statistik-Sheets, wenn es um die Bundesliga ging, weil die auch Pressures und sowas getrackt haben. Und jetzt haben die seit 2 Saisons auch einfach nur die normalen Opta-Daten, wo man dann einfach das bekommt, was man auch aus Sofascore bekommt. Und das ist sehr langweilig. Deswegen schade. Ich wollte mich jetzt gerade raussuchen, wie viele Pressures er so hat.
Ah ja.
Genau.
Apropos schade, er ist ja dann fast schon, wenn wir es so sagen, er ist so schnell, ein relativ, vielleicht ein ähnlicher Spielertyp wie einen, den man halt im letzten Sommer hat gehen lassen. Also vielleicht jetzt nicht von der Größe, aber gerade von diesen eher, ja, Micha hat es vorhin gesagt, mit diesen weiten Wegen und wirklich über diese Schnelligkeit da zu gehen, es geht das vielleicht fast schon in die Richtung, was wir eigentlich diese Saison auch nicht mehr hatten. So.
Ja, und auch vor allem mit dem Abschluss auch, dass er eben selber dann die Tore machen kann. Das denke ich auch, dass man damit echt eine Option hat, eine neue wieder. Und ich meine, schade hatte man ja gern dann auch einfach, also ganz pragmatisch so eingesetzt, wie man es am besten machen kann. Also Lauer halt vorne und damit bindet man ja eigentlich 2 Abwehrspieler.
Glückwunsch, cool. Paddy, für die erste Schadeüberleitung nach einem Jahr, die kein dummer Wortwitz ist.
Ich musste mich sehr zusammenreißen, das ohne Wortwitz hinzubekommen, aber ich bin wirklich stolz auf mich.
Ja. Okay, genau, alles weitere zu Dingchi wird's, wie gesagt, im Sommer nochmal geben, wo wir dann vielleicht auch noch ein bisschen auf seine Bremer Zeit eingehen können und warum es da nicht so ganz gepasst hat, obwohl es da eine emotionale Verbundenheit gibt und so. Ist spannender Transfer auf vielen Belangen auf jeden Fall. Ansonsten hatten wir nochmal positive News für den Sommer diese Woche, nämlich dass das Trainerteam bis auf Patrick Beier und bekanntermaßen Christian Streich zusammenbleibt, nämlich auch mit Florian Bruns und mit Michael Müller wurde der Vertrag verlängert. Ohne jetzt ganz genau, also bei Michael Müller wissen wir natürlich, welche Detailaufgabe er hat im Trainerteam, aber ohne jetzt genau zu wissen, wie die Aufgabenverteilung dann ist mit Bruns und so, sind wir uns erstmal einig, dass das eine positive Nachricht ist, richtig?
Auf jeden Fall. Ich glaube, diese Vorstellung, die wir jetzt hier so haben, dass im Groben viel zusammenbleibt und man, glaube ich, auch so trainermäßig den Weg fortsetzt, den man jetzt vorher auch gegangen ist, nur dass der Umbruch halt ein bisschen größer ist. Ja, aber auf jeden Fall kann man das jetzt, also man kann diese Kontinuität vor allem auch sehen, dass dieses Trainerteam über der Hälfte zusammenbleibt, oder? So. 3 bleiben, 2 wechseln. Habe ich es richtig im Kopf?
Wie heißt kommt der drauf an, also wenn du Müller, Ickert und Kessler noch mit reinnimmst, dann bleiben sogar 6 und 2 gehen.
Ah ja, okay.
Genau, also im Prinzip kommen Schuster und Grolimund für Streich und Bayer.
Genau, ja.
Und der Reha-Trainer der Frauen, der noch übernommen wird jetzt ins Team, das war auch noch Teil des der Pressemeldung, ich habe den Namen gerade
nicht aufgeschrieben. Aber Teil des medizinischen Stuffs, glaube ich, also nicht
ja,
des Trainerteams.
Genau, also wird nicht des Trainerteams, aber es finde ich auch, fand ich ein interessanter Nebensatz in der Pressemitteilung. Ich will jetzt nicht sagen, weil man vielleicht mit der Reha Probleme hatte bei manchen Spielern, aber vielleicht will ich es doch sagen. Und zumindest, ich will jetzt nicht sagen, die SC-Frauen haben kein Verletzungspech, weil das wäre definitiv gelogen, aber sie sind immer sehr, sehr gut, was die Reha anging und dass die Spielerinnen zurückkommen. Fand ich ein sehr interessanter Nebenaspekt an dieser Pressemitteilung noch.
Ja.
Absolut. Und wir können uns natürlich darauf einigen, dass es auch super wichtig ist, dass uns das Brunsrufen im Stadion einfach erhalten bleibt, weil wer Patrick und mich kennt, weiß, und dass wir das immer sehr, sehr gerne machen bei der Aufstellung.
Ja, es ist einer der schönsten zu brüllenden Namen des Vereins insgesamt auf jeden Fall. Genau, eigentlich hast du mir gerade die Brücke gebaut mit Heilungsverläufen, die in der Reha nicht ideal verlaufen, nämlich zu Matthias Ginter. Bei dem jetzt auch klar ist, dass er die Saison verpasst und bei dem man fast davon ausgehen muss, dass er auch den Start der nächsten Saison verpasst, wenn man davon ausgeht, dass bei der Januarmeldung es hieß, wenn er operiert wird, ist die Saison zu Ende, dann muss man mit 5 bis 6 Monaten rechnen und dann ist es September oder Oktober, ist auch das, was man so in den letzten Jahren gesehen hat bei Achillessehnenverletzungen. Ist jetzt nicht toll, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, eigentlich kann man gar nicht so arg viel zu sagen. Wir alle wissen, wie wichtig Matthias Ginter für die Mannschaft ist. Keiner von uns kann beurteilen, ob die bisherige Behandlung dieses Jahr zu riskant war oder ob es vertretbar war. Deswegen, wenn ihr trotzdem noch Gedanken habt, werdet ihr gerne los.
Gestern hat man ihn schon auch vermisst, ne?
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, man hat ja eigentlich Keitel, der das ganz gut macht, aber weder war das gestern in ein, zwei Situationen besonders gut und noch wird er halt ab Sommer weiter bei uns sein. Das heißt, er ist jetzt nicht die Alternative, auf die man bauen kann. Ja, ist bitter. Also ist halt bitter, weil es jetzt sich halt schon ein paar Monate jetzt halt gezogen hat, diese Achillessehnen-Geschichte und jetzt halt dann doch eine OP notwendig wird. Das ist halt Achillessehnen-Operation, genau. Ich glaube, wir hatten das gestern auch noch abends davon, genau, wie es auch so Meniskusgeschichten. Das sind einfach so richtig eklige Verletzungen, auch von dem, was dort halt passiert irgendwie. Das ist halt super langwierig und bitter, einfach nervig. Und ich bin sehr gespannt, wie man das dann auch im Sommer angeht, weil ein Gulde wird nicht jünger, auch wenn er es sehr, sehr gut macht. Aber es ist halt einfach so, dann Keitel hat man nicht mehr als Backup im Sommer. Puh, da muss man sich, glaube ich, schon Gedanken machen, ob nicht in der Innenverteidigung doch noch was jemand kommen muss dann einfach.
Ja, ich glaube schon allein aufgrund der Erfahrung, die man jetzt gemacht hat. Und ich meine, dass Lienhardt eine verletzungsfreie Saison hat, das war jetzt die 2 Jahre davor halt mal, aber ansonsten hatten wir das ja auch nie.
Und man, Kenneth Schmidt, da irgendwie hat man da keine Wasserstandsmeldung aktuell mehr, wie es aussieht, ob er da zurückkommt, ob er da überhaupt dann nah an der Mannschaft ist oder so, das habe ich überhaupt gar keinen Einblick drin.
Rosenfelder, auf den kann man
Rosenfelder auch super verletzungsanfällig bisher gewesen. Ja, also irgendwie ist es gerade ein bisschen eine leicht verfluchte Position in dieser Saison, was die Verletzungsanfälligkeit angeht.
Ja, was man halt machen könnte, ist Sildilia fest als Innenverteidiger sehen und voll auf Sique bauen.
Wenn Sildilia bleibt halt, ne?
Ja, beides wird passieren. Da bin ich jetzt voll bei Micha. Mit dem Gedanken habe ich mich jetzt bereits angefreundet nach ein paar Sekunden. Würde ich voll mitgehen.
Ja. Ja, ihr habt alles gesagt. Schmidt-Rosenfelder, die großen Variablen. Also es ist sehr allgemein, wenn man sich so Kaderplanung für den Sommer anguckt, auch Daniel Kofi Trey ist sowas, was aktuell irgendwie keiner so richtig einschätzen kann, wie man für den für nächste Saison planen kann. Ich hoffe wieder als Kaderspieler, weil sonst müsste man sich wirklich um die langfristige Karriere von ihm Sorgen machen, wenn es 1,5 Jahre dauert. Aber ja, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum Spiel am gestrigen Samstag. Und wir fangen an mit dem Gegner, mit RB Leipzig. Da gab es jetzt einige nicht so tolle Erlebnisse in den letzten Jahren. In Spielen gegen Leipzig für den SC, das Pokalfinale natürlich, das Pokal-Halbfinale letztes Jahr. Bei mir ist es so, es gibt keine Mannschaft mehr, gegen die ich so pessimistisch ins Spiel reingehe, wenn man es jetzt einfach so oft nicht gut gemacht hat. Vielleicht bevor wir es dann im Spiel dann nochmal einzeln aufarbeiten. Wieso, Mischa, ist der einzige Raum, den man gegen Leipzig verteidigt bekommt, David?
Ich hätte jetzt sogar ich habe nicht so ein schlechtes Gefühl dabei, weil zum Beispiel das Hinspiel war ja sehr gut. Da hatte ich ein bisschen mehr Hoffnung. Und genau, das Halbfinale war sehr war schlecht, aber das Finale war wiederum gut und so. Und da bei RB ist, ich meine, mit Pressing-Mannschaften tut sich Freiburg immer ein bisschen schwer. Und ja, ich würde da sogar fast eben widersprechen, dass ich bin nicht so pessimistisch gegen Leipzig. Aber ich war etwas pessimistisch gegen Leipzig aufgrund dieser Innenverteidigung, also das schon vorher, weil ich auch dachte, dass wenn die halt so richtig getestet wird, das ist so eine gute Innenverteidigung, ähnlich wie Keitel. Keitel läuft dann super alles weg, hat ein gutes Auge, bewegt sich gut, hat eine gute Passschärfe und so weiter. Wenn es dann aber wirklich darum geht, dass jemand auf ihn zurennt, er im 1 gegen 1 ist und so, das ist, also da sah er jetzt gegen, was war das andere Spiel mit Keitel, wo so
Frankfurt.
Gegen Frankfurt. Ja, stimmt, gegen Frankfurt. Hat der West Ham eigentlich gespielt?
Nee, er hat Lens gespielt und Gladbach genau. Letzte Woche.
Ah ja, Lens war gut, dann Frankfurt war schlecht, jetzt war Gladbach eben wieder gut und jetzt fand ich es halt auch schlecht. Ja. Mit dieser, nicht nur er, diese ganze Innenverteidigung. Ja.
Okay, ja. Wollen wir von Leipzigs Seite noch einmal kurz
nee, ja, genau, ich kann ganz kurz was sagen. Ich bin etwas enttäuscht. Ich hätte gedacht, Rose bei Leipzig wäre einfach besser und mit Xavi und Olmo hat man halt so super krasse Ausnahmespieler und ich finde, die spielen jetzt halt eine Saison, die ziemlich unspektakulär ist und auch ein Spielstil, der jetzt nicht so mitreißend ist. Ansonsten unter Nagelsmann habe ich Leipzig halt einfach gern gesehen vom fußballerischen Aspekt her aktuell. Nur um Xavi und Olmo zu sehen. Weiß nicht, wie es euch da geht. Guckt ihr Leipzig?
Nee. Also ich kann auch sagen, ich hatte meine Karte schon lange abgegeben gehabt, bis sie dann über ein paar Umstände wieder bei mir gelandet ist, jetzt vor dem Wochenende, weil es gibt wirklich, also ich habe auch keinen Bock, gegen Dortmund ins Stadion zu gehen, weil da nerven mich immer die ganzen vielen schwarz-gelben Leute im Stadion. Gegen Bayern habe ich keinen Bock, weil die einfach immer nervig sind. Aber ich muss echt sagen, bei Leipzig hat es halt mittlerweile eine Stufe erreicht, dass ich einfach wirklich gar keinen Bock eigentlich habe. Also das, weil da nervt mich alles. Mich nervt, dass die seit das 10. Spiel jetzt in Freiburg hatten, dass die immer noch existieren, weil es ist halt einfach kein normales Spiel gegen die, weil es halt einfach kein normaler Gegner ist und seit dem Pokalfinale regt es mich sowieso noch viel mehr auf. Und das ist einfach, ich merke halt auch immer, ich habe halt auch dann direkt so einen Hass gegen jeden Spieler. Und da bin ich auch überhaupt nicht mehr objektiv an dieser Stelle und bin komplett gefühlsgeleitet und bin halt der festen Meinung, dass einfach jeder, der dort dieses Trikot trägt und sich für diesen Weg entschieden hat, ein ganz deutlich menschliches Problem hat. Und so, jetzt habe ich genug gehatet, ich musste das kurz loswerden. An sich ist halt bei Leipzig eigentlich alles gesagt, seit Jahren schon. Und es nervt mich einfach, dass man gegen die spielen muss. Punkt. Das ist alles, was ich zu Leipzig noch sagen wollte. Hört euch den Podcast vom MDR an, falls noch nicht getan. Das ist sehr interessant über Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Man braucht allerdings einen guten Kopf, um das durchzustehen, was da zwischendurch an Aussagen getätigt werden. Und lest euch den Text zum Pokalfinale von Corillo durch. Ich glaube, damit ist alles gesagt von meiner Seite in Richtung Leipzig.
Ja, ist wichtig. Und richtig, ich würde trotzdem noch kurz was fußballerisch sagen, weil ich tatsächlich immer versuche, mich in den Spielen nicht zu sehr darauf einzulassen, weil ich dann wirklich genervter bin und weil ich es ja einfach nicht ändern kann, dass wir als Freiburg zweimal die Saison gegen Leipzig spielen müssen. Vielleicht kurz über eigentlich Schwächen in dem Kader, die aber gegen Freiburg gar nicht so richtig zum Tragen kommen. Ich finde das Zentrum gar nicht mehr so cool. Ich finde, Schlager ist nicht mehr auf dem Niveau, wo er vor 2-3 Jahren war. Und Haidara ist halt eigentlich ein ziemlich geiler Spieler. Der war jetzt aber die Saison viel verletzt, ist er immer. Olmo ist gefühlt immer nur gesund, wenn es gegen uns geht. was mich dann auch immer sehr nervt. Ja, ich weiß nicht, ich finde, David Raum sollte nicht bei einem Top-Team Linksverteidiger sein. Das hat Litz Doan gestern auch einige Male aufgezeigt. Ich finde ihn sehr überbewertet. Aber es sind halt super viele Spieler drin, die echt krass sind. Also Benjamin Henrichs finde ich ziemlich den unterbewertesten Spieler der Liga. Der ist einfach sehr, sehr gut in dem, was er macht. Die beiden Zehner hat Mischa schon rausgehoben. Šeško kommt immer mehr an. Openda ist so, über jeden Zweifel haben. Gute Innenverteidiger holen die irgendwie immer. Irgendwie funktioniert da jeder französische Innenverteidiger, den man jung holt, ist dann irgendwann Ausnahme-Innenverteidiger der Liga. Deswegen, ja, das Team hat Schwächen, aber eigentlich nichts von dem, was Marco Rose dort macht, qualifiziert ihn dafür, dass es da jetzt Bayern-Gerüchte gibt und um ihn. Das würde ich Mischa zustimmen, dass da eigentlich nicht so viel rausgeholt wird aus dem Verein. Oder aus dem Team. Verein ist das ja nicht.
Doch.
Ja, gut. Mit 13 Mitgliedern. Ja. Okay. Gehen wir rüber zum SC. Und eigentlich viele von den Problemen, die wir gesehen haben, machen wir wahrscheinlich am besten anhand des Spiels dann. Vielleicht machen wir trotzdem vorher eine Aufstellung. Man war dann unverändert im Vergleich zu Gladbach. Streich hat danach auf der Pressekonferenz gesagt, es war ein Fehler. Warum das ein Fehler war, können wir gleich drüber sprechen. Das hatte nicht unbedingt was mit dem Personal zu tun, weil man hätte auch das Personal taktisch anders spielen können. Hättet ihr euch trotzdem was anderes gewünscht, schon vorm Spiel?
Nee, ich fand's eigentlich nachvollziehbar, dass Freiburg irgendwie ein bisschen defensiver spielt. Ich meine, mit dieser Dreierkette ist ja, dass man irgendwie den Ausfall von Ginter und Lienhardt mit einem Spieler mehr auffängt in der Dreierkette. Und ich habe mir gedacht, dass man eben nicht ganz so intensiv, also nicht ganz so mannorientiert irgendwie pressen wird wie gegen Gladbach, weil es ja schon, also weil es für mich klar war, dass Gladbach kann man mit Körperlichkeit dominieren und Leipzig eben nicht. Und da dachte ich halt, es ist ein bisschen defensiver, ein bisschen mehr im Block verteidigt. Ja, da war man vielleicht manchmal etwas zu hoch, aber genau, vorher fand ich es eigentlich auch plausibel, dass man das so macht.
Ja, ich bin immer das Einzige, wo ich ein bisschen erstaunt war, oder was heißt erstaunt, ist das falsche Wort. Ich kann es verstehen, dass man wie Gladbach versucht hat aufzustellen, weil das einfach vieles dort sehr gut funktioniert hat. Auch wenn man vielleicht das über das Ergebnis ein bisschen hinwegtäuscht, dass Gladbach doch ein paar auch sehr gute Chancen eigentlich hatte und man dort auch defensiv über die Flügel schon anfällig war. Zwischenzeitlich. Ich bin trotzdem halt eigentlich ein sehr großer Sildilja-Fan und finde es immer so schade, dass er bei Dreierkette halt nicht den rechten Innenverteidiger gibt, sondern das in dem Fall auch wieder Kübi gemacht hat. Jetzt nichts gegen Kübi an der Stelle, also das ist wirklich eher ein Pro-Sildilja an der Seite, weil ich ihn einfach sehr, sehr gerne sehe, weil er gerade auch durch seine Statur nochmal ein bisschen mehr dieses IV-Gen einfach hat. Ansonsten vielleicht überraschend, dass Grifo halt zum zweiten Mal in Folge nicht gestartet ist, aber wir hatten da ja auch in den letzten Episoden häufiger mal, dass Grifo jetzt auch nicht die spielerisch beste Saison spielt oder so, die es rechtfertigen würde, dass er hundertprozentig gesetzt ist. Und daher kann man sagen, es ist eigentlich schon okay aufgestellt gewesen, grundsätzlich vom Personal. Und daran lag es jetzt nicht unbedingt, dass man direkt frühzeitig halt mit dem Rückstand hinterherläuft.
Ich würde den Sintelia-Take noch verstärken, auf jeden Fall, weil ich ihn halt sehr gut finde gegen so richtig starke Halbraumspieler und ich mir eigentlich dachte, dass man das mit Sicherheit macht gegen Xavi Simons und dass man dann nur noch das Olmo-Problem lösen muss, weil man sie ja halt mit deutlichem Mannbezug gegen Simons spielt. Letztlich war in dem Spiel Simons gar nicht das große Problem, deswegen ist es wahrscheinlich nicht das, worüber es entschieden wurde. Ich würde sagen, wir können dann auch Richtung Spiel übergehen und vielleicht anhand des 1-0s, das über den rechten Halbraum entsteht, mal ganz grundsätzlich, bevor wir das Tor besprechen, drüber sprechen, was Freiburg eigentlich für Probleme damit hatte, die Halbräume zu schließen. Mischa, willst du anfangen? Ich kann dann mit Stadioneindrücken ergänzen.
Ja, also gleich einfach das 1-0. Das ist so komisch.
Du kannst auch das 1-0 einfach anfangen, ja.
Also das ist ja, glaube ich, nach anderthalb Minuten oder so ist der erste Leipziger Angriff und Openda lässt sich halt rechts rausfallen und wer ist da noch dabei? Haidara und Henrichs. Eigentlich sind die eigentlich drei Spieler und naja, Freiburg schafft es eigentlich nicht so richtig gut, Mannbezug herzustellen. Also kurz gibt es so eine Verwirrung von Günther und noch irgendjemanden. Rühl geht halt nicht mit bei Haidara, der dann am Ende frei ist. Ich weiß auch nicht, ob er unbedingt mitgehen muss oder ob da irgendjemand von der Dreierkette rausrücken muss. Auf jeden Fall sehr, sehr schlecht abgestimmt bei diesem Gegentor. Das sah so ein bisschen schlafmützrig aus.
Ich würde, was mir halt aufgefallen ist, es war halt schon sehr einfach, dass wie sich Openda von Günther gelöst hat, rechts außen. Also er ist halt einfach hinter ihm in seinem Rücken ein bisschen nach vorne gelaufen, hatte dann auf einmal Platz, da die Außenbahn entlang zu laufen und den Pass zu empfangen. Das war schon sehr schlafmützig. Ich glaube, in der Mitte war es Höfler, der nicht hinterherkam, um den Pass auf Openda zu verhindern. Dann geht der Pass nach innen. Ich glaube, Gulde irgendwie, der Pass geht halt so gegen seinen Laufweg. Ich glaube, er kann nicht viel machen. Und Keitel steht dann halt in der Mitte gegen zwei. Er war ja bei Šeško, muss dann aber in Richtung Haidara gehen, ist alleine gegen zwei Angreifer an der Stelle, weil Röhl dann eben auch nicht rechtzeitig zurückkommt. Ja, und dann steht halt Haidara völlig blank, keine 10 Meter vorm Tor und muss dann eigentlich nur noch aufs Tor schießen und hat eine sehr große Chance, dass der Ball dann auch reingeht. Das war schon sehr einfach.
Ja, und diese Fünferkette steht dann halt aufgereiht auf einer Linie, als ob sie eine Abseitskette stellen, irgendwie 20 Meter tief im Feld oder so. Ne? Keine Staffelung, kein Mannbezug dann im 16er. Das war erstaunlich. Wie sagt man? Also das Sense of Urgency, sagt ja Thomas Tuchel immer, ne? Dass man muss halt irgendwie checken, das ist jetzt eine Situation, da musst du jetzt halt irgendwie verteidigen, sonst passiert was. Und das hatten die irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm.
Ähnlich sehr wie die Bayern aktuell, meinst du?
Ja, schon, ja.
ich finde es halt, es ist ein sehr exemplarisches Tor für die Probleme, die es dann in der Halbzeit gibt, auch wenn die anderen Tore nicht mal nach den Problemen fallen, die man den Rest der Halbzeit sieht. Es beginnt nämlich damit, dass Olmo das erste Mal von 10 bis 20 Mal in der Halbzeit den Ball bekommt im rechten Halbraum und aufdrehen kann, ohne Gegnerdruck. Ist immer schon mal eine schlechte Entscheidung, wenn du das passieren lässt. Und vor allen Dingen halt, dass Freiburg gefühlt immer in meiner Wahrnehmung im Stadion waren es 10 Sekunden. In Wirklichkeit ist das Spiel so schnell, dass es wahrscheinlich 2 bis 3 Sekunden waren, aber auf jeden Fall ein paar Sekunden zu lang gebraucht hat, um zu reagieren, wenn Leipzig eine Seite überladen hat. Und das liegt halt ein bisschen dran, dass man jetzt mal wieder mit der krassen Zentrumsunterzahl gespielt hat, was ja immer ein bisschen das Problem ist vom 3-4-3. Dass du hast auch beim 4-4-2, aber da hast du, wenn du dann so ein 4-2-3-1 machst, hast du kürzere Wege zum Helfen. Und im 3-4-3 haben Höfler und Eggestein einfach ein riesiges Mittelfeldzentrum zum Abdecken. Und Leipzig ist meistens nur mit einem Sechser tief geblieben zum Aufbau. Und dann ist der zweite meistens Haidara halt schon mit vorgeschoben. Dann hattest du dadurch schon 3-2. Henrichs geht gerne mit ins Zentrum oder zumindest in den Halbraum, wenn er eröffnet. Und dann hattest du immer so Situationen, wo Leipzig dann vor allen Dingen auf dem rechten Flügel oder rechten Halbraum dann mit 3-4 Leuten war und Freiburg war da mit Höfler und Günther und die Dreierkette wollte nicht so richtig aggressiv rausrücken, was glaube ich Anweisung war, was ich auch verstehen kann, weil du sonst Openda und Šeško dahinter in die Tiefe hast und man da nichts Tempo hat, um es zu verteidigen. Und für die offensiven Drei ist der Weg zur Hilfe super weit. Also normalerweise müsstest du ja beim 1-0 denken, Henrichs leitet das auch mit ein und normalerweise ist Höhler ja eigentlich sehr gut darin, so Wege mit nach hinten zu machen. Der ist aber, glaube ich, in der Entstehung noch mit beschäftigt, in den Sechserraum einzurücken, um gegen Schlager zu helfen. Und also man hat sich die Wege super weit gemacht und dadurch war man halt immer einen Schritt zu langsam. Und das ist wirklich jetzt häufig passiert gegen Leipzig. Man hat es auch im Pokalhalbfinale mit 3-4-3 probiert. Und meistens sahst du halt gut aus, wenn du 3-5-2 sehr passiv gespielt hast und da ein bisschen die Wege in die Halbräume zugemacht hast. Oder du musst es halt machen wie in der zweiten Halbzeit, dass du wirklich 4-4-2 spiegelst und dann den Mannbezug spielst und dann hast du halt das Risiko, dass wenn ein Mann überspielt wird, dann hast du wieder eine Hilfssituation, aber die Abstände sind nicht so groß im Zweifel. Und boah, also ich vermute auch, dass es genau das, was Streich halt sagt nach dem Spiel. Also er sagt, er hat sich taktisch einfach falsch entschieden. Weil, ey, Höfler sah so oft schlimm aus in den ersten 20 Minuten und das war einfach in keiner der Situationen, zumindest aus Stadionsicht, das war ja direkt vor uns, seine Schuld, dass er so schlimm aussah, sondern er hatte halt zwei, drei Leipziger um sich rum und musste halt irgendeine Entscheidung treffen. Und die Leute, die da halt stehen rechts, Olmo, Henrichs und Openda, wenn er da hingeht, die sind alle spielerisch gut genug, dass sie, egal welche Entscheidung er trifft, die andere ausspielen. Und ja, also ich war wirklich sehr, sehr genervt, weil das so billig war, wie man sich hat ausspielen lassen. Das muss halt einfach nicht sein, egal wie gut Leipzig ist.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, weil ich hatte das Gefühl, dass es läuferisch auch nicht so richtig gepasst hat. Also, dass man diese Kompaktheit auch nicht hinbekommen hat, weil man nicht hier die Lücke irgendwie geschlossen hat, sondern häufig so ein bisschen rausgerückt ist und dann auch nicht so schnell wieder hinterherkam. Und ich habe mich gefragt, ob es eben mit der Hitze zu tun hatte. Also erster heißer Tag. Und man hat dann ja irgendwann auch eine Trinkpause gemacht und so. Ich kann es halt jetzt nicht einschätzen vorm Fernseher, deswegen Frage an euch, wie heiß war es denn? Hättet ihr euch vorstellen können, dass ihr vielleicht 5 Kilometer weniger rennt als sonst, wenn ihr unten gewesen wärt, oder?
Ja, ich auf jeden Fall, aber das ist auch nicht schwer, glaube ich.
Als sonst.
Ja, okay, ja. Kann man Minuskilometer laufen. Okay, nein. Es war schon drückend. Also es war nicht nur heiß, sondern es war einfach sehr, sehr, also schwül war es nicht oder so, aber es war schon ordentlich drückend. Und ich glaube, gerade so in der Sonne, wir standen vorm Stadion, als das Stadion noch nicht auf war, standen wir in der Sonne und das war schon, die hat ordentlich gebrutzelt. Also das war schon nicht ohne. Also wäre zumindest eine Begründung, warum es keine 100% werden. Da bin ich schon ein bisschen dabei. Würde aber trotzdem einwerfen wollen, dass das halt vor allem im rechten Halbraum von Leipzig passiert ist und auf der anderen Seite man das eigentlich ein bisschen besser hinbekommen hat. Also die Seite von Kübi und Doan und auch mit Eggestein dann, was den Sechserpart angeht, hat man das ein bisschen besser verteidigt bekommen, was dort, Patrick hat es vorhin schon gesagt, dass Xavi Simons nicht so perfekt in dem Spiel war oder nicht so aufgefallen ist, weil viele Aktionen dort deutlich besser zugestellt und zugelaufen wurden. Und das hat man halt auf der Freiburger linken Abwehrseite wenig hinbekommen. Also da war, Chico hatte nicht so den Zugriff, Günni hat defensiv ein paar nicht so gute Entscheidungen gemacht. Oder ja. Und Höhler hat halt auch vor allem gar keinen Zugriff bekommen davon, wenn er sich zurückgezogen hat, da irgendwie gerade dann Henrichs oder so ein bisschen ja unter Druck zu setzen und den ein bisschen zu nerven oder auch Haidara. Und deswegen würde ich nicht alles auf die Hitze schieben wollen. Und wird auch vielleicht dann auch ich weiß es nicht, also ihr habt es ja schon angesprochen, es war jetzt vielleicht taktisch nicht die beste Wahl, würde aber schon sagen, dass es auch ein bisschen streichtypische Aussage ist, um sofort die Kritik auch von der Mannschaft ein bisschen zu nehmen. Und das einfach jetzt komplett auf sich zu nehmen, weil, wie gesagt, es war ja nicht alles schlecht. Auch wenn es deutlich war und auch vollkommen dann auch ergebnistechnisch okay war, aber es war jetzt nicht alles ganz schlimm.
Ich würde den Rechts-Links-Versatz vielleicht noch kurz bekräftigen, auch in Sachen Druck von dem eigenen Tor weghalten, weil die Freiburger linke Abwehrseite auch deutlich mehr Probleme mit dem Leipziger Gegenpressing hatte. Also Günther fand ich allgemein, also bis auf Augsburg auswärts, das war von allen schlimm. Aber sonst war es, glaube ich, sein schwächstes Spiel nach dem Comeback. Also ist auch beim 1-0, da dreht sich einfach in die völlig falsche Richtung auf und kann dadurch gar nicht Openda mehr hinterherkommen. Guldes Stärke ist es sowieso nicht, ist auch kein Problem. Der hat dann halt einfach im Zweifel geschlagen, aber dann hatte man ja meistens vorne keine Leute, die den festmachen konnten. Und dann war es am ehesten noch Höfler, der es von dort befreien konnte, der mit Ball auch nicht so schlecht war gestern. Und rechts war es halt, Doan konnte dann im Zweifel einfach Dinge über ein Dribbling auflösen und Doan allgemein ein sehr gutes Spiel gemacht.
Maschine.
Richtig krass. Das Ding ist, es ist schwierig, das so richtig an großen Torchancen festzumachen, weil wenn man sich so die Zeit zwischen 1-0 und 2-0 anguckt, und ich habe hier den Kicker-Ticker nebenher offen, das ist schon sehr viel Leipzig, aber es ist kein wirklich klarer Abschluss, sondern es ist eigentlich so im Stadion war es das konstante Gefühl, dass man einfach keinen Zugriff hat, aber jetzt nicht so, als hätte Leipzig die sich Großchance um Großchance erspielt.
Mit dem Ball fand ich es bei Freiburg gar nicht so schlecht, also da deswegen dachte ich vielleicht auch ein bisschen mit der Hitze, weil ich auch das Gefühl hatte, Leipzig kommt auch nicht so gut hinterher im Sinne oder kann so gut Druck auf den Freiburger Aufbau machen. Und mit Verlagerungen, mit Schnellen kriegt man irgendwie immer viel Platz. Was mich auch etwas gewundert hat, weil es ja jetzt doch einfach wieder eine Pressing-Mannschaft ist, Leipzig.
Ja, würde ich auch zustimmen. Es war, also Leipzig war überlegen, aber da stimme ich Patrick zu, es gab nicht diese krassen Torschüsse. Ich glaube, das erste, wo noch ein bisschen Aufregung war, war kurz nach dem 1-0 eine Aktion, wo die Leipziger ein Handspiel von Gulde gemeint haben zu sehen im Strafraum. Ja. War es wohl nicht. Ich habe ehrlich gesagt kurz gezittert, weil es war schon sehr nah in Richtung Oberarm irgendwie. Aber ansonsten fand ich auch, dass man es gut gemacht hat. Man hatte irgendwie ein, zwei Aktionen, auch über Röhl, der in der Mitte ein, zwei Mal versucht hat, durchzubrechen. Es war schon nicht, war wirklich gar nicht so schlimm. Es war halt, bei mir war es so dieses Gefühl, erst so wird's, wie häufig in der Saison, du läufst halt wieder einem Rückstand, einem ganz, ganz frühen Rückstand hinterher. Und das war eigentlich das, was mich mehr genervt hat, als die Überlegenheit von Leipzig, weil das konnte man ein bisschen erwarten, dass das passieren wird. Auch selbst wenn man vielleicht taktisch die besseren Kniffe gehabt hätte, dass Leipzig wahrscheinlich mehr Spielanteile hat, war erwartbar, alleine aufgrund der individuellen Klasse. Aber es war eher so dieser Effekt, ja, was für eigentlich der ganze Gameplan, falls man einen hatte, ist halt mit dem 1-0 direkt schon hinfällig und man muss versuchen, wie reagiert man jetzt auf diese neue Situation. Und das war eigentlich das, was mich mehr genervt hat und dafür fand ich es eigentlich, dass man es recht gut geregelt hat dann die Viertelstunde danach.
Kann ich nichts ergänzen. Und wir können nach der Viertelstunde danach direkt zum 2-0 gehen. Zu einem Leipziger Mittel, das man dann doch häufiger gesehen hat und das zum 2-0 und zum 3-0 führt. Nämlich einfach Olmo am Ball und einfach mal tief schicken und Openda gegen Kübler. Die beide da wahrscheinlich, weil die sind beide über 36 km/h mal schnell gelaufen. Misha, möchtest du kurz sagen, was du vorhin dazu gesagt hast?
Dass Kübler vielleicht nur 33 km/h gelaufen ist, aber der Schubse hat ihm nochmal die 3 extra km/h gegeben für den ganz kurzen Moment. Der Schubse war echt gut gemacht auch von Olmo, weil der ist halt genau an der Kante, würde ich sagen. Wenn er einen Arm noch ein bisschen weiter ausstreckt, dann muss man es pfeifen. Aber genau, ich weiß auch nicht, Kübler kann sich jetzt auch nicht besonders gut wehren da dagegen. Da muss er vielleicht selber dann richtig mit dem Körper rein, aber wenn man da was falsch macht, dann verliert man diesen Ball halt auch. Ist nicht leicht. Und dann fand ich es interessant, ich fand, Kübler läuft richtig gut mit Openda mit. Und da sieht man aber, dass Openda halt ein krasser Stürmer ist, weil er genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo er Kübler den Ball durch die Füße schießen kann, obwohl eben Kübler nicht so eine ganz einfache Schrittfolge hat. Also irgendwie checkt das Openda dann trotzdem. Und und Atubolu da dann eben auch keine Chance hat. Aber ich finde, man sieht es Atubolu auch an. Der ist verwundert, dass der Ball jetzt genau da durchkommt. Der reagiert da nicht so richtig. Was ich ihm aber auch nicht vorwerfen kann.
Das war auch, ich habe im Stadion direkt gesagt, überragendes Stürmertor. Das konnte man nur anerkennen. Das war einfach ultra krass gemacht von Openda.
Also da war alles halt schon gut. Erstens, dass er auf den, keine Ahnung, 20 Metern, die der Ball da in der Luft ist und wo er Kübler einfach einholt. Das Einzige, was wahrscheinlich Kübi hätte machen können, wäre versucht, irgendwie einen Foul zu ziehen und sich fallen zu lassen oder so. Dann hat man die Gefahr, dass es halt auch nicht gepfiffen wird. Der Schubser, den macht er halt richtig, richtig gut. Also der bringt perfekt den Körper rein, weil Kübler ist so im Vollsprint, er kann da gar nicht viel dagegen machen. Also er kann sein Gewicht gar nicht gegen ihn stellen. Und dann dieses kurze Verzögern, kurz nach rechts nochmal rauslegen, das war halt schon sehr, sehr gut. Da kann man dann nicht mal, also man kann eigentlich nicht viel meckern, weil Kübi macht sein Verhältnis Beste draus, was er hätte machen können. Ich bin da auch dabei, dass nach dem Schubser macht er es sogar noch sehr, sehr gut und stellt eigentlich den Weg perfekt zu. Aber wenn der halt dann so perfekt geschossen ist durch die Beine, ja gut, was willst du dann machen?
Habt ihr es gerade offen oder das Tor? Nee, habt ihr nicht. Okay, weil ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das 2-0 oder das 3-0 war. Nämlich, dass da Šeško hinterhergerannt kommt und keiner mitgeht. Also das ist die Sache, wo man vielleicht noch ein bisschen meckern kann. Ich glaube, es ist sogar das 2-0. Ich glaube, Openda kann auch abstoppen und dann rüberlegen, weil ja, also weil dann Gulde und Keitel halt Šeško nicht hinterherrennen. Das ist schon schlecht.
Ich glaube, das war's 3-0, glaube ich, wo Keitel den Fehler macht, weil da läuft nämlich keiner, glaube ich, mit bei diesem Tor. Und da ist wirklich Keitel alleine und da war, das war, glaube ich, das. Weil ich glaube, beim 2-0 ist wirklich Openda komplett alleine.
Hey, ich glaub, das ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? Du blockst so einen Schuss noch als Abwehrspieler und dann steht einfach der Leipziger und schießt den einen. Ja, verstehe, was du meinst, auf jeden Fall.
Ja, naja. Okay, ja, mit dem 2-0 war es dann schon, waren schon scheiße, ne?
Ja, vor allen Dingen, also mit dem 2-0 war es dann auch schlimmer, dass sich das in den Minuten davor schon so überlegen von Leipzig angefühlt hat und dass man halt auch in den nicht großen Torchancen immer wieder die gleichen Muster gesehen hat, weil du dann so dachtest, okay, selbst wenn du hier vielleicht 2 Tore machst, was man Freiburg zu Hause die Saison einfach immer zutrauen kann, wenn du nach 18 Minuten 2 Tore kriegst, glaubst du halt nicht, dass du bei 2 bleibst. Das war irgendwie in dem Moment schon, also ich war, habe das Spiel schon ziemlich abgehakt. Spätestens dann, als in der 25. Openda auch nochmal frei aufs Tor zugelaufen ist.
Mit und einer krassen Reaktion. Ja,
genau, man kann einmal Atubolo loben.
Ja. Also darüber hatten wir, glaube ich, beim 1-0 nicht geredet, weil er da nicht so gut fällt. Würde ich aber immer noch sagen, dass es so eine Aktion ist, wie wir sie häufiger in der Situation halt hatten oder in der Saison hatten. Er hält sie nicht, aber es ist kein Torwartfehler. Wenn er noch ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, mehr Erfahrung, noch an seinen Schwächen arbeitet, dann kratzt er den vielleicht noch raus. Das aber würde ich nicht als Torwartfehler sehen. Das ist, glaube ich, eher so, weil man gerade in den letzten Jahren mit Flecken und so halt einfach sehr verwöhnt war, was solche krassen Dinger angeht, solche Paraden, wo wirklich noch 100%ige Torchancen vereitelt wird, die hat halt Atubolo einfach weniger. Und beim 3-0, also ich hab den schon drin gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon gedacht, ja gut, steht's halt 3-0. Und da macht er es nämlich sehr, sehr gut, wie er da seinen linken Fuß noch rauskriegt und eben auch nicht versucht, mit den Händen hinzugehen. Top-Parade. Trotzdem würde ich gerade noch was zum Eindruck von Patrick sagen wollen. Man hat es dann auch an der Stimmung gemerkt. Also es war sehr ruhig dann zu dem Zeitpunkt. Also die Ultras haben zwar versucht, Stimmung zu machen, aber es war schon sehr viel Resignation auch zu spüren bei sehr vielen Leuten im Block. Das war schon deutlich, so die erste halbe Stunde dann.
Ja, aber dann... Ich weiß nicht, wollten wir schon zum Hoffnungsschimmer rüber oder gibt's noch andere Dinge? Woher?
Es ist eigentlich schon, also der Hoffnungsschimmer kommt dann eigentlich erst ab dem Elfmeter. Man hat davor noch 35. Henrichs, der von rechts nach innen zieht, dann mit links den freien Abschluss bekommt, der dann auch abgefälscht ist, den Atubolo zur Ecke klärt. Das waren 2 schöne Atubolo-Aktionen innerhalb von 10 Minuten. Ist vielleicht wichtig zu erwähnen, nachdem Transfermarkt.de wieder eine Grundsatzdiskussion über Atubolos Tauglichkeit als Bundesliga-Keeper führt. Und dann kam aber Freiburg, ne? Und ich habe noch keine Highlights gesehen, deswegen übergebe ich jetzt dem TV-Zuschauer, für was es eigentlich Elfmeter gab.
vielleicht die Handszenen. Ich kann noch mal kurz die Gulde-Szene, nämlich die hatten wir vorher noch ganz kurz besprochen. Da würde ich nämlich sagen, das war schon auch ein bisschen glücklich, dass es keinen Elfmeter gab, weil die Hand ist, also Gulde bremst ab und hat einen Richtungswechsel. Und da ist es eben so, dass die Hand dann, würde ich sagen, halt nicht perfekt am Körper anliegt, sondern halt man gerade dort dann so ein bisschen aufmacht. Und da trifft der Ball den Arm und dann... Ja, also wenn der das sofort sieht und auf den Punkt zeigt und es sah schon auch doof aus, dann nimmt der den Elfmeter nicht zurück, würde ich behaupten. Deswegen, da hatte man vielleicht ein bisschen Glück, dass bei Gulde kein Elfmeter gepfiffen wurde. Die Openda-Szene ist absolut unstrittig, weil das, also da sieht man wirklich die Absicht. Der geht mit den Händen, also der versucht mit den Händen zu blocken. Vielleicht kann man sagen, der Ball wird dann leicht abgefälscht und dass ihn der Ball dann wirklich berührt, da ist er dann etwas überrascht oder so. Aber auch er hat diese Reaktion, dass er dann sofort die Hände so wegzieht und hinter den Rücken macht. Da merkt man schon, der weiß ganz genau, dass er da jetzt schuldig war. Es ist halt interessant, dass ich glaube, Höhler ganz kurz so die Arme hochhebt, aber ansonsten reklamiert er niemand. Das hat auch niemand so richtig gesehen, hatte ich das Gefühl.
Das war auch einfach, weil es sehr, sehr nah an Höhler war. Also ich glaube, Höhler ich weiß nicht, schießt er oder versucht zu köpfen, irgendwas, ich glaube schießen.
Zu verlängern.
Oder irgendwie, ich, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ist ja kein Meter oder so von ihm entfernt. Und es gibt auch keine große Richtungsänderung oder so. Das heißt, es ist jetzt nicht so unbedingt sichtbar, glaube ich, von, also ich habe es gar nicht mitbekommen im Stadion. Ich habe gedacht, okay, wir haben uns zuerst gewundert, weil es gab, glaube ich, vor der Ecke noch eine Aktion, wo auf Hand reklamiert wurde. Und dann passiert die Ecke und dann erst die VAR-Überprüfung. Da haben wir uns gefragt, wieso gibt es eine VAR-Überprüfung? Es gab doch schon eine neue Spielsituation. Mhm. Wir haben gar nicht mitbekommen, dass wirklich nach der Ecke oder bei der Ecke was passiert ist. Also wirklich sehr im Stadion nicht zu sehen.
Ja. Ja, aber also echt bescheuert von Openda. Das hat so Guirassy-Vibes leichte gehabt im Köln-Spiel damals. Also ja, alles lange her, aber schon doof. Da, manchmal, glaube ich, denken die halt nicht nach. Ja. Naja, ich weiß nicht, wie war euer Gefühl, als Höhler dann so angetreten ist? Ganz kurz, eine Sache fand ich noch lustig. Bei dieser VAR-Situation, der Bildschirm hat geblendet oder gespiegelt oder so. Gesehen, ne? Also der muss dann irgendwie so die Hand davor heben. Dann dachte ich, oh boah, ey.
Das doch ein Schirm oder so.
Ja, schon. Also das kann man eigentlich echt nicht bringen, dass man dann anhand von solchen Bildern dann irgendwie entscheiden muss, ob der, ob es jetzt Elfer war oder nicht. Da muss man, glaube ich, irgendeine langfristige Lösung finden.
Also, aber gut, zum Elfer, was mich gewundert hat, weil im ersten Moment sah es so aus, als hätte sich Gregoritsch den Ball geschlappt.
Ganz kurz, aber das macht er immer, glaube ich, um sich an den Elfer zu stellen, damit den niemand kaputt tritt.
Okay.
Ja. Der nimmt sich oft so den Ball, stellt sich dann erstmal hin und
Okay. Und deswegen war mein erstes Gefühl im Stadion erstmal Erleichterung, dass nicht Gregoritsch schießt, weil da habe ich jetzt so viele schlechte Elfmeter in Erinnerung, um ehrlich zu sein.
Ja, okay. Das ist mir nur aufgefallen, wusste ich aber gar nicht, dass er das immer macht. So siehst du mal, wie ich die Situation vor Elfern immer beobachte. Ich glaube, wir haben uns alle ganz kurz aufgeregt, dass halt Wünsche nicht spielt. Weil, den hätten wir, glaube ich, dann doch gerne gesehen. Ja, und dann, was will man sagen? Höhler macht mit Druck und versucht den halt reinzuhämmern, weil wenn das die beste Wahl, wenn du vielleicht nicht die perfekte, ich sag mal, Zielgenauigkeit hast und den nicht vielleicht perfekt in so perfekt wie ein Wünsche einfach schießen kannst rein von der Position her, dann gehst du über Druck und dann ist es halt Pech, meine Güte. In München war der drin, hier war er halt nicht drin. Was will man da groß anderes sagen? Hat uns halt ins Spiel zurückgeholt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so auch das wäre halt mental auch so ein krasses Tor gewesen. So, du wirst eigentlich 40 Minuten an die Wand gespielt, hast dann ein, zwei gute Offensivaktionen, Hammer steht 2-1 und ist doch noch nicht alles verloren. Und das war dann schon, das war für mich der Moment der verschossene Elfer, wo ich gedacht habe, ja okay, dann halt nicht. Dann wird's halt heute nichts. Also ab da habe ich dann wirklich resigniert.
Ja, irgendwie, also mir hat's noch mal ein bisschen Energie gegeben danach. Ich glaube, danach gab's ja auch kurz gleich der Ball kommt dann noch mal rein und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, da hätte was passieren können. Aber das 3-0 ist dann ja ganz so lang danach. Ne? Mhm.
Zum was psychologisch nicht guten Zeitpunkt, wie man das sieht.
Nee.
Wir haben ja alle in München im Kopf, aber ich hatte die ganze Zeit im Kopf, er hat doch noch einen anderen geschossen. Jetzt ist mir gerade eingefallen, er hat nämlich in Heidenheim noch geschossen. Und da hat er ihn auch mit Wucht unter die Latte. Ich soll den Take noch von Alex machen. Alex ist kein Fan von Elfmeter. Er sagt, wenn der Elfmeter ins Aluminium geht, ist es einfach zu viel Risiko. Und das ist aber gleichzeitig eben genau das, was Paddy gesagt hat vorhin. Nämlich, dass halt Schützen, die nicht so gut schießen technisch, dann eher aufs volle Risiko gehen. Ich finde, 2 von 3 ist immer noch okay. Da hatten wir in Freiburg schon schlimmere Quoten bei Elfmeterschützen. Es ist dann, also ich war beim Elfmeter, war ich noch nicht komplett hoffnungslos. Ich habe ihn auch nicht gesehen, weil ich habe mich umgedreht. Und dann passiert ja bei der nächsten Aktion, ist Eggestein halb rechts im Strafraum frei, nachdem Doan sehr schön nochmal rüberlegt. Und Gulaschi hält den und der Abrader springt irgendwie so knapp an allen vorbei. Und dann gibt's in der 44. noch die Ecke, die aus dem Stadion nach einer Riesenchance aussah für Gregoritsch. Ich weiß gar nicht, ob der so groß war, aber er war auf jeden Fall im Fünfer zum Kopfball. Und ich dachte so, hey, es gibt noch richtig Nachspielzeit. Wir machen jetzt noch den Anschluss vor der Pause und dann passiert halt leider was anderes.
Hey, aber ganz kurz nach vorne rein. Ich glaube, es sind nicht zwei von drei, die Höhler gemacht hat, sondern der hat doch noch einen verschossen, wo er, oder war es vielleicht zweite Liga, ich weiß es nicht, aber da verzögert er, Keeper ist schon unten in der Ecke und er schießt ihm dann noch in die Arme oder was,
Pokal. Düsseldorf in der Bundesliga. Düsseldorf.
Ja. Mann, ey, so ein Scheiß-Elfer. Da dachte ich danach dann, der soll nie wieder schießen. Und dann kam, glaube ich, München, ne? Ja, also klar, dann ist natürlich, hat er alles wieder gut gemacht. Ja, okay. Ja, genau. Und dann ist 3-0, was eng ist. Ja, das ist halt, dumm. Passiert. Oder? Also ich wollte es nicht sagen, ist halt dumm im Sinne von so vernichtend, sondern was will man machen, wenn so ganz offensichtlich jemand eine falsche Entscheidung trifft? Und ich weiß, ich kann es nachvollziehen gewissermaßen, dass man plötzlich so Panik bekommt und denkt, scheiße, Openda ist direkt hinter mir. Atubolu, komm doch raus, klär die Situation für mich. Ah, du kommst nicht raus, ich könnte ihn jetzt zurückköpfen und jetzt renne ich dahin und dann, ich glaube, er merkt schon. Dann mache ich
einen Flugkopfball und rutscht dabei noch komisch aus, das war dann halt, es sah nicht gut aus.
Ja.
Und dann Kopf schon in Stuttgart, ne?
Ja, im Kopf schon in Stuttgart. Aber er klärt die Situation dann fast noch. Also auf dem Boden liegend kommt er, glaube ich, noch mal kurz an den Ball. Echt schade.
Und dann geht der Ball halt auch noch durch Artubolos Füße. Und das ist da, es ist ein richtig bitteres Ding. Ich habe es vorhin noch mal in den Highlights gesehen. Ich sag's mal so, wenn halt Keitel Stammspieler wäre, in der Innenverteidigung wird ihm das nicht mehr passieren. Hm. Aber da hat man wirklich gemerkt, er spielt halt nicht seit, was hatten wir jetzt für einen Spieltag? 28. Spieltag. Er spielt halt nicht seit 28 Spieltagen mit Artubolo hinter sich. Weil sonst wüssten beide direkt, was in so einer Situation wahrscheinlich zu tun ist. Und so war es halt ein richtig individueller Bock. Für ihn ultra bitter. Aber ja, was, da bin ich dann bei dir. Das ist so eindeutig, das passiert dann halt. Er macht dann noch das Beste draus. Er versucht auf dem Bodenring damit, ja, sich gefühlt Breakdance-Moves da noch irgendwie den Ball zu erspitzeln. Ja. Aber es geht halt auf seine Kappe. Ist halt so.
Ja. Ja, ich meine, jetzt, wir müssen uns ja nicht mehr groß Gedanken darüber machen, was das für Keitels Entwicklung bedeutet und so. Aber ich glaube, ich hätte, wenn er bleiben würde, schon Bauchschmerzen, dass er halt jetzt nie, also bisher hat er nie Stabilität bekommen, eigentlich, über 3-4 Spiele hinweg. Entweder es kamen Verletzungen dazwischen oder es kamen dann eben schlechte so Spiele mit einem Bock dazwischen. Genau.
Man muss beim Tor noch ganz kurz über Noah Atubolu sprechen. Nicht, weil ich, also ich finde aus Stadionsicht, das ist auf jeden Fall kein Fehler. So wie der Ball springt, kann er aus der Positionierung, die er hat, nicht rausgehen oder rausstürmen, sondern muss es auf Keitel verlassen, weil Keitel halt auch einfach vor seinem Gegenspieler ist und am Ball ist. Ich wäre so ganz allgemein, wäre ich ein Fan davon, wenn man Atubolu ein bisschen höher positioniert, weil er eigentlich die fußballerische Klasse hätte, um Steilpässe dann ein bisschen besser abfangen zu können. Aber das scheint eindeutig auch Trainerteamentscheidung zu sein, weil er konsequent relativ tief steht im Vergleich zu Flecken. Und ich möchte mich ja nicht anmaßen, dass ich es besser weiß. Aber genau, geht auf jeden Fall auf Keitel. Und dann gab es 8 Minuten Nachspielzeit. Und Julian hat ungefähr 10-mal in der Nachspielzeit neben mir gesagt, man möge doch jetzt bitte abpfeifen. Weil wir wollten alle, glaube ich, nur noch irgendwie in die Halbzeit gehen.
Es gab dann, glaube ich, noch eine Situation, wo dann irgendwie, also das war dann auch der Moment, das 3-0 hat mich dann wieder endgültig gebrochen, dass mir dann alles egal war. Und natürlich jede Leipziger Situation für mich eine bodenlose Frechheit war. Es hatte davor eh schon meine Lieblingsspieler außer Korn gehabt. Und dann gab es, glaube ich, eine Situation, wo, ich glaube, Höhler trifft Haidara im Gesicht, so ganz minimal. Und Haidara spielt den sterbenden Schwan. Und da habe ich natürlich dann auch wieder, habe mich echt gefragt, warum man das sowas nötig hat mit 3-0 und dann hier noch so rumzuheulen. Und ab da ist dann meine Resignation einem sehr großen Hass wieder gewichen, den man nur im Stadion entwickeln kann und der absolut nicht rational begründbar ist irgendwann. Und habe dann natürlich ab diesem Moment auch die komplette zweite Halbzeit durch, kann ich schon mal anmerken, nur jede Aktion ganz schlimm gefunden und hat mich nur darin bestätigt in meinem Tag, den ich ganz am Anfang der Episode schon mal gebracht habe. Ja, und habe dann natürlich mich auch gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass Spieler wie David Raum oder so eigentlich noch ohne gelbe Karte auskommen. Patrick hat da gestern das sehr gut begründet, hat gesagt, ja, also eine gelbe Karte wegen Meckern oder so zu geben als erste gelbe Karte in einem Spiel wäre ist jetzt auch nicht was, was man unbedingt macht als Schiedsrichter, und das war eigentlich eine gute Leistung. Für mich, ich habe mich trotzdem sehr verletzt gefühlt und habe gedacht, das ist ein absoluter Witz hier, dass Leipzig ohne gelbe Karte in die Halbzeit kommt, weil da Meckereien waren und sterbende Schwanspielerei und so. Das fand ich dann wirklich schlimm und habe mich echt gefragt, warum man das mit so einer Führung im Rücken notwendig hat.
Ich glaube, Herr Dara wurde erwischt. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, aber darum geht es ja jetzt nicht.
Es gibt ja so eine Stadionsicht auf jeden Fall.
Genau, ja. Also das ist pure Stadionsicht, pure Emotionalität dann.
Ja.
Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir einen Tag später aufnehmen, weil gestern hätte ich das jetzt auch nicht mit einem Lächeln abtun können.
Also, ich fand es interessant, dass in der zweiten Halbzeit das Spiel ja hitzig wurde. Und ich fand es auch ziemlich dumm von Leipzig, sich eigentlich darauf einzulassen. Von Freiburger Seite aus, gut, man versucht halt irgendwie nochmal alles. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass es so geplant ist, aber ich würde mal sagen, dass so mehr Emotionalität dem Team, das 3-0 hinten liegt, besser tut, als dass das halt irgendwie vorne liegt und wenn nichts mehr Komisches passiert, das einfach ganz normal gewinnt. Ja.
Ich würde dir aber widersprechen tatsächlich. Das kann sein, dass es nur Stadioneindruck ist, aber ich hatte sogar eher das Gefühl, dass Leipzig die reingebracht hat, nicht, dass sie sich drauf eingelassen hätten, weil von der Körpersprache im Stadion war das eher die Freiburger Spieler, die so gesagt haben, also Eggestein, Grifo sind so ganz oft so abwinkend weggelaufen von Situationen, wo sie wirklich gesagt haben, wir lassen uns auf den Kindergartenscheiß jetzt hier gar nicht ein, sondern es war eher Leipzig, das sich da irgendwie hat in was reinreiten lassen. Und das fand ich auch, ich fand es auch sehr weird, weil es einfach keinen Grund dafür gab.
Ja, nee, voll. Also stimmt, ich würde auch gar nicht mal sagen, dass das von Freiburger Seite aus kam, nur dass Freiburg halt eigentlich mehr nutzt und das irgendwie dumm ist von Leipzig. Ja. Ich glaube, die haben sich auch ein paar fünfte gelbe Karten geholt.
Nur eine,
David. Nur eine, okay, ja, die andere ist in Höhle. Genau. Ja.
Okay, gehen wir in die zweite Halbzeit. Da können wir dann, glaube ich, auch ein bisschen schneller drüber. Sedilia und Grifo kommen für Kübler und Gregoric. Können wir vielleicht kurz an der Stelle machen, so ganz allgemein. Beide fand ich sehr gut in der zweiten Halbzeit.
Ja, gehe ich auch mit.
Und was sagt ihr zur Umstellung? Also dann, ich habe es ein bisschen gebraucht, aber dann hat man es doch relativ klar gesehen, dass 4-4-2 ist, Sildilia Rechtsverteidiger, Doan ein Ticken weiter vorne. Ich dachte halt schon interessant, aber sau offen. Und dann habe ich schon auch Sorge gehabt, dass das Ding halt 5-6-0 ausgeht. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Hatte ich nach dem 4-0 auch. Nee, also ich dachte es mir auch, aber irgendwie hat man gleichzeitig auch gesehen, also Sedilia und Günther haben dann sehr oft vom Außenverteidiger aus rein verteidigt auf den Zehner halt, auf Olmo das Simmons, und dann hatte man eben diese kürzeren Wege, um dann auszuhelfen, und hat Höfler und Eggestein entlastet. Also ich finde, man hat auch relativ früh gesehen, dass es defensiv halt auch Vorteile bringen kann, dass es nicht nur offensiver macht. Deswegen war ich gar nicht so negativ.
Ich würdest noch kurz einwerfen wollen, dass da der Effekt, von dem ich vorhin mal ganz kurz erzählt hatte, noch ein bisschen sogar noch stärker zu tragen kam, weil Sildilia hatte die Seite richtig noch mehr im Griff eigentlich. Also Sildilia und Doan, da ging dann über diese Angriffsseite gar nichts mehr. Und das Tor ist ja dann eigentlich auch nur entstanden, wieder über die Günther-Gulde-Seite dann, die dann nicht ganz diesen Zugriff bekommen hat, auch wenn es besser war. Aber ich fand wirklich gerade die Einwechslung von Sedilia über die Seite ging dann von Leipziger Seite gar nichts mehr. Das war richtig, richtig gut. Und so gesehen war die Umstellung, was das angeht, sehr, sehr gut. Und offensiv war dann auch Günther gefährlicher. Da hat man halt schon gemerkt, Grifo und er verstehen sich halt einfach schon sehr, sehr gut. Und da gab es schon Situationen, die direkt für Gefahr gesorgt haben, auch wenn jetzt nicht die großen Torschancen daraus resultierten. Aber das war dann auch, was der berühmte linke Anker anging, dann auch schon gar nicht so schlecht. Wobei man natürlich dann auch sagen muss, Leipzig führt halt 3-0. Die sind jetzt auch nicht darauf angewiesen, noch die kompletten Sturmlauf oder die 100% auf den Rasen zu bringen, wenn es nicht komplett anbrennt. es gibt dann immer zwei Seiten der Medaille wahrscheinlich, aber trotzdem fand ich die Umstellung sehr gut und eben beide Einwechslungen haben sich bezahlbar gemacht auf jeden Fall.
Ja, schon. Genau. Ja.
Wollen wir kurz über das 4-0 das reden?
Tor,
das
war eigentlich
das, was mich am wenigsten aufgeregt hat im Stadion, weil ich es einfach sehr gut gespielt fand. Kann man es besser verteidigen?
Ah ja, vielleicht kann man Šeško ein bisschen besser aufnehmen.
Gulde ist halt zu langsam, um Openda da zu folgen, wenn er da in den Raum geschickt wird. Und ja, Keitel ist dann halt die ein, zwei Schritte zu spät gegen Šeško. Ja.
Hey, Gulde hatte echt gute Spiele diese Saison auch, aber ja, dies, also das war jetzt Gulde, Keitel und so, das war, waren einfach überfordert mit diesen Spielern, Openda, Šeško und so weiter und so fort.
Die waren halt nicht nur körperlich schneller, sondern noch zwischendurch Gedanken schneller und dann war es halt einfach schwer. Ja. Und dann halt schon ein Unterschied.
Genau. Interessant finde ich Atubolu da eigentlich noch. Der hat so einen komischen Lauf. Ich habe das Gefühl, er kann sich manchmal noch so mitrobben. Also wenn er so einen Querpass verfolgt, das ist auf jeden Fall eine interessante Technik, die man irgendwie selten sieht. Und ich glaube aber Potenzial dafür hat, dass er da auch mal irgendwie ziemlich coolen Ball rausholt.
Ich glaube, das kann man bei vielen Sachen bei Atubolu sagen, dass die Ansätze durchaus gut sind. Es wird halt sehr, sehr interessant, ob er diese Sachen in eine positive Richtung leiten kann, dann gerade ab nächster Saison, weil so ein bisschen der, ich sag mal, Welpenschutz in Anführungsstrichen ist dann nach der Saison auch rum. Und da wird man schon sehen müssen, hat er bei den Sachen, wo er Probleme hat, wird er sich da steigern und stabilisieren. Und kann er dann vielleicht genau solche Aktionen auch mal ummünzen zu genau diesen Glanzparaden, die wir in den letzten Jahren mal von einem Flecken oder so auch immer mal wieder gesehen haben.
Ja, voll.
Ja, absolut richtig. Genau, und dann dachte, also ich finde, nach dem 4-0 hat Leipzig nochmal deutlich runtergenommen. Also die ersten 10 Minuten sind die nochmal mit gut Tempo rausgekommen. Und dann dachte ich nach dem 4-0, okay, das läuft jetzt so 40 Minuten dahin. Ich habe bei uns in die WhatsApp-Gruppe gefragt, ob man minus 35 Minuten Nachspielzeit haben kann, dass man einfach so abpfeift. Und dann ziemlich aus dem Nichts fällt das 1-4. Und ich habe aus Stadionblick keine Erinnerung mehr dran, wie der Ball überhaupt bei Grifo gelandet ist. Deswegen überlasse ich es euch. Ich fand es nur einen sehr schönen Abschluss von ihm. Das habe ich im Kopf.
Von Günther tatsächlich. Günther geht durch und chippt den Ball dann zu Grifo. Deswegen nimmt er den dann auch so spektakulär an. Also es, schon die Annahme ist nicht besonders leicht. Und dann dreht er sich dann irgendwie nochmal um und mit dem schwachen Fuß schießt er den ins kleine Netz. Das war eigentlich ein spektakuläres Tor. Also
ich muss auch sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch sehr, sehr stark gejubelt dafür, dass es ein 1-4 war. Weil ich fand es wirklich, ey, das war wirklich gut. Hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er da so vorm Strafraum den Ball annimmt, sich da kurz reindreht und dann mit links den so perfekt platziert tief hinbekommt. Schön.
Ja, würden wir über eins der schönsten Tore der Saison sprechen, wenn es noch um irgendwas gegangen wäre in der Situation.
Ich hatte schon immer so leichte Hoffnung irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber ach.
Du wirst lachen. Ich hatte dann die Hoffnung ein paar Minuten später, als es diese Eckball-Geschichte gab, wo Haidara dann zugibt, zuletzt am Ball gewesen zu sein. Das war ja dann kurz nach dem 4-1. Und da habe ich echt gedacht, wenn da jetzt daraus ein Tor, das 4-2 resultiert, dann läuft ja aber noch was. Weil das wäre so, da hätte dann alles gepasst irgendwie. Aus dem Nichts machst du zwei Tore, dann auch noch durch eine Fairplay-Aktion, die man halt mit einem 4-1 eher macht, als vielleicht mit einem 1-1 als Spieler, um es mal gehässig zu sagen. Und das hätte mich dann sehr gefreut an der Stelle, muss ich zugeben. Aber ja, das war aber nur die kurze Hoffnung, die dann da war.
Vor allen Dingen, weil es nach der Ecke ja auch das Gerangel dann gab, wo Höhler die fünfte gelbe Karte kriegt und Schlager noch gelb bekommt. Ja.
Also, weil ich verstehe, die Aktion verstehe ich immer noch nicht, was da Schlager eigentlich wollte. Ich meine, Micha hat es ja vorhin schon angesprochen, das war so völlig unnötig, da irgendwas anzufeuern in dem Moment. Weil, ja, Höhler macht da natürlich ein bisschen mit, aber er ist eher so angepisst nach dem Motto, was soll denn das Ganze? Hat sich dann zu Recht die gelbe Karte auch abgeholt, aber auch was dann Schlager draus macht, wie er sich dann windet, womit wir wieder beim Thema sind, was ich vorhin schon hatte, ich will es nicht nochmal aufgreifen. Aber es war völlig unnötig von Leipziger Seite, weil es gibt keinen Grund bei einem 4-1 da irgendwelche Hitze reinzubringen als führende Mannschaft. Es war völlig unnötig.
Ja, vielleicht wollte er halt wirklich Spiel verzögern, weil er nicht wusste, ob alle gerade checken, dass es wirklich Ecke gibt oder so. Irgendwas in die Art, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das, aber da habe ich auch nicht genug Überblick. Naja, entsteht auch nichts draus, ne?
Ja, aus dem Eckball. Dann ist es eigentlich so ein bisschen, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr groß über den Rest des Spiels reden. Schaller kommt später noch für Höhler, Makengo und Philipp für Röhl und Keitel. Und es gibt wirklich viele Freiburger Standards. Man hat eigentlich echt viele gute Ansätze in Angriffen. Doan immer noch sehr, sehr gut. Ich dachte für einen kurzen Moment, er hätte gegen David Raum gelb-rot gezogen. War stattdessen leider eine Schwalbe. Weil David Raum fliegen zu sehen, hätte meinen Tag schon deutlich gerettet, ja. Egal was drumherum passiert.
Total.
Vielleicht wollen wir kurz über Freiburger Standardschwäche reden.
Ah ja.
Weil es ist schon, also nach Ecken und Freistößen, ich habe vorher eine Statistik gesehen, ich weiß nicht mehr, es sind 3 oder 4 Tore nur dieses Jahr. Man hat dann noch 7 Elfmeter-Tore. Aber so diese große Dominanz nach eigenen Standards hat man nicht mehr. Und ich weiß nicht so ganz, warum. Also Grifo wird sich plötzlich verlernt haben, ne?
Auf jeden Fall die besten Standards sind Einwürfe. Um es mal ganz krass zu sagen, auch diese Scholloi-Latten-Kopfball-Aktion ist ja auch von einem langen Einwurf von Celidia, glaube ich, gekommen. Aber allgemein, vielleicht kann man es sogar noch erweitern und sagen, auf Flanken erweitern im Allgemeinen, weil das nicht nur ein Effekt ist bei Standards, sondern auch aus dem Spiel heraus, dass von den Außen zwischendurch die Flanken jetzt nicht unbedingt dort landen, wo sie landen sollten.
Hm. Ja. Also bisher ist es nicht Grifos Saison. Immer noch ein sehr guter Spieler und einer, der dem Freiburger Spiel unglaublich viel gibt. Also ich würde auch sagen, ich meine, von den Scorern her ist er ja auch immer noch der Beste. Es hat viel mit Elfmetern zu tun, aber egal. Naja, normalerweise hat er die letzten Jahre dominiert eigentlich das Spiel. Und jetzt hat man ein langes Gefühl, es geht darum, dass Günther irgendwie nicht so da ist, aber eben mit den Standards, die kommen halt auch nicht so. Also ich denke auch nicht, dass das verlernt hat in dem Sinne, aber ich habe keine Ahnung, irgendwas ist halt.
Was aufgefallen ist, ich glaube, wir hatten das sogar im Stadion kurz als Eindruck erwähnt gehabt, es gab eine Ecke, die auf einen kurzen Pfosten auf Höfler geschlagen wurde und die halt nicht erfolgreich war. Und das war ja, wenn man sich zurückdenkt, gerade so 1,5, 2 Jahre, war das so eine völlig neue Idee, auch im Freiburger Standardspiel. Das war unberechenbar, wenn die Bälle dorthin kamen und waren immer super gefährlich. Mittlerweile hat man das Gefühl, dass so die 2, 3 gefährlichen Varianten wegverteidigt werden, weil man genau weiß, dass Höfler beispielsweise diesen Weg in Richtung kurzen Pfosten geht, um den dann zu erwischen. Und was wahrscheinlich halt auch damit zu tun hat, wenn man jetzt gerade mal Ginter und Lienhardt wegnimmt, gerade bei so Standards, dann fehlen so ein bisschen die torgefährlichen Innenverteidiger halt auch. So ein Keitel ist jetzt, glaube ich, kein Kopfballungeheuer, zumindest kein offensives. Und Gulde kann es eventuell, aber jetzt auch, ist halt kein Ginter und Lienhardt, auch im offensiven Bereich nicht. Und das, ja, Sildilia ist leider immer noch nicht geschafft hat, ein Kopfballtor zu machen nach Standards seit all den Jahren, nervt mich immer noch. Aber ja, man hat nicht so die Abnehmer im Spiel, finde ich, die das erfolgreich umsetzen.
Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Okay, es gibt noch eine Leipziger Chance kurz vor Schluss, den Schollerkopfball hast du angesprochen, aber eigentlich würde ich sagen, können wir das Spiel zumachen. Habt ihr noch einzelne Spieler, über die ihr sprechen wollt, über die wir noch nicht so richtig gesprochen haben?
Ja, wir hatten Doan jetzt 1, 2 Mal erwähnt, will ich echt sagen, dass er schon ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Also das war defensiv hat er guten Zugriff gehabt, hat auch, was die Befreiungsaktionen dann anging, um wenn man den Ball erobert hat, den nicht direkt wieder zu verlieren oder so, hat er wirklich gute Aktionen gemacht und hat halt offensiv, also klingt jetzt nach einem 4-1, nach der 4-1-Niederlage doof, aber er hat halt David Raum am nächsten Tag in seiner Tasche gefunden, nehme ich an. Weil das war schon, den hat er wirklich unter Kontrolle und das war wirklich stark. Deswegen eigentlich schade, dass er nicht noch die Gelb-Rote gezogen hat, weil das hätte es wirklich vollendet, die Leistung von ihm. Aber hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn da vielleicht so in die richtigen Toraktionen von ihm weniger kam. Aber er hatte ein paar sehr, sehr gute Zuspiele in den Strafraum rein, hat Höhle 1, 2 Mal sehr gut gesucht eigentlich oder auch einen Eggestein da in Halbzeit 1. Die kamen alle von ihm. Das war sehr gut. Dafür halt kein sehr gutes Lukas Höhler-Spiel. der halt neben dem Elfmeter defensiv nicht so wirklich Zugriff bekommen hat und auch seine Offensivaktionen schon mal besser waren.
Fünf erfolgreiche Dribblings von Doan, das ist, ist ein Ribéry wert eigentlich. Also ist schon herausragend. Ja. Röhl schon auch gut, oder?
Röhl ziemlich ordentlich. Grifo und Cedilla gut. Höhler und Gregoritsch halt beide nicht. Gregoritsch sieht auch seit Jahren, er ist jetzt 2 Jahre in Freiburg, sieht gegen Willi Orban meistens keinen großen Stich. Weil das ist ja eigentlich, könnte man sich ja denken, okay, wenn man dann oft zum langen Ball gezwungen wird, weil man nicht die krasse Aufbauqualität auf dem Feld hat, könnte Gregoritsch vielleicht ab und zu einen festmachen, das ist gar nicht passiert. Deswegen auch relativ folgerichtig zur Halbzeit raus.
Ja. Ein Take, jetzt ist mir doch noch gerade was eingefallen, weil das war purer Stadioneindruck. Es gab ja kurz vor Schluss noch die Einwechslung von Makengo und Philipp für Röhl und Keitel. Und da habe ich nur so ein bisschen am Rande dann halt geschaut, wie die Reaktion der anderen 3 Aufwärmspieler sind, in dem Fall Salah, Muslia und Adamo. Salah, der war hat eh immer gegrinst, also der ist die ganze Zeit am Grinsen. Es sah schon so aus, als wäre gerade Adamo und Muslia nicht so happy gewesen, dass sie nicht reinkommen. Jetzt natürlich die Frage, ist eigentlich eh, wenn du als bei einem Stand von 4-1 eingewechselt wirst, ist eigentlich eh immer doof. Aber gerade so bei Adamu finde ich es schon, also er grinst zwar viel, aber ich glaube, dass er halt selbst in so einer Aktion nicht mal Spielzeit bekommt irgendwie. Also unter Streich wird er, glaube ich, nicht mehr viel Spielzeit sehen und ich sehe gerade auch noch nicht so, dass er Bock hätte, über den Sommer hinaus da zu bleiben, weil das ist schon, er bekommt halt wirklich gar keine Spielzeit.
Ja. Das stimmt.
Das ist mir schon aufgefallen und eben, weil er ist dann zurück zur Bank getrottet und sah jetzt nicht happy aus darüber, dass er halt ja wieder nicht reinkommt und selbst wenn es nur für ein paar Minuten gewesen wäre. Auch Gladbach letzte Woche, wie lange war er da im Spiel? 1 Minute noch? Das ist halt, das ist schon ein bisschen schade, das zu sehen einfach.
Ja. Ja, und Muslia ist eigentlich interessant, weil der hat ja, der wurde ja häufig recht früh eingewechselt auch. Jetzt mal wieder Philipp. Makengo hat mich jetzt ganz so gewundert, weil da Streicher irgendwie in der vorletzten Pressekonferenz irgendwie gesagt hat, dass Makengo da so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, als Günther so zurückkam und sich dann ein bisschen hat hängen lassen. Dann hat er mit ihm gesprochen, dann hat sich Makengo wieder voll reingehangen im Training. Und Streich gedacht hätte, hätte er es mal früher gemacht, dann hätte man ihn vielleicht irgendwie doch mal häufiger früher eingewechselt, auch gegen Günther. Und dann fand ich es jetzt schon auch irgendwie naheliegend, dass man ihn dann einwechselt, obwohl, ich meine, war schon auch interessant, dass der hat dann Innenverteidiger gespielt. Ja. Auch Makengo Keitel, komische Innenverteidigung.
Makengo Gulde, Keitel ist raus.
Ah ja, stimmt, ja. Richtig, ja.
Ich würde vielleicht zu Muslia noch kurz sagen, ich glaube, der war jetzt halt zweimal Leidtragender davon, dass Grifo nicht gestartet hat. Weil die beiden halt so ziemlich das Gleiche machen und du hast halt dann Grifo eingewechselt, dann kannst du ihn nicht wieder rausnehmen. Und ja, wenn Grifo gestartet hat, dann ist er halt für ihn gekommen, um dann das Gleiche zu machen. Und jetzt, wenn du halt das Element Grifo möchtest, dann kannst du es, glaube ich, ich mag Florian Muslia bisher sehr gerne, in dem, was ich gesehen habe, aber ich glaube, du kannst das Grifo einfach kadertechnisch nicht verkaufen, dass du ihn nicht bringst. Deswegen. Und er hat sich ja auch gestern verdient, mit Leistung zu kommen.
Ja, das wäre auch der, jetzt wo du es gerade nochmal gesagt hast, sonst wollte ich auch gerade sagen. Und du kannst ja auf der anderen Seite, du kannst ja die Scholloi auch wieder rausnehmen, den du davor reingebracht hast. Das heißt, selbst in dieser, ich sag mal, ja, Zehner-Position in Anführungsstrichen hinter der Spitze hast du halt auch einen frischen Mann gebracht. Da macht es schon Sinn, dass er nicht kommt. Ist trotzdem halt bitter für ihn jetzt zum zweiten Mal in Folge, weil ich finde ihn auch immer sehr, sehr gut, wenn er reinkommt, weil er einfach doch nochmal Tempo und Energie reinbringt. Und gerade im Hinblick auf nächstes Jahr würde es mich freuen, wenn er viel Spielzeit bekommen würde. Aber durch die Grifo-Entscheidung macht schon Sinn.
Yes, dann bekomme ich noch ein Spieler des Spiels von euch.
Ich hätte Doan zur Auswahl.
Ja, ich will jetzt nicht auch Doan sagen, sondern gehe mit Cedilla, weil mir das schon sehr, sehr gut gefallen hat, wie er das gemanagt hat in der zweiten Halbzeit. Es sind halt nur 45 Minuten und das Spiel war quasi schon gelaufen, als er reinkam. Deswegen ist es dann natürlich, er hat es einfacher gehabt, wahrscheinlich sich das Positive jetzt zu erkaufen quasi. Aber das fand ich schon sehr, sehr gut und deswegen gehe ich mit Sedilia.
Ja, genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, gehe ich dann auch mit Doan, weil er halt der Einzige war, der 90 Minuten gut war. Deswegen als Ausschlussgrund schon alleine. Hoffe, dass er im Sommer bleibt. Das hoffe ich aber bei Schaller und bei ihm. Die sind beide einfach sehr gut momentan. Ich möchte die beiden nicht missen.
Es wird aber schwer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, bei Doan wird sehr viel damit zu tun haben, ob wir halt international spielen oder nicht. Ich glaube, wenn wir nicht international spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er eher einen internationalen Verein bevorzugen würde.
Aber, we'll see. Ja. Ja.
Gut, dann machen wir Spiel zu und verabschieden an der Stelle Mischa. Der muss nämlich morgen früh raus.
Genau.
Ja. Genau.
Willst du noch was sagen? Nee, wunderbar. Doch, vielleicht eine Sache. Als Abschluss, Freiburg hat jetzt gegen die Top 5 einen Punkt geholt, glaube ich, ne? Und zwar im 2:2 gegen Bayern und ansonsten gab es halt nur Niederlagen. Allerdings, ich glaube, also ansonsten gab es dann noch eine Niederlage gegen Augsburg, die man aber absolut erklären kann. Und gegen Bremen und gegen Heidenheim. Ja, okay, das sind die drei Niederlagen außerhalb der Top 5. Und jetzt mal gucken, was kommt. Da bin ich halt schon sehr gespannt. Also jetzt gibt's einfach noch mal, was sind's noch, 6 Spiele? 7 Spiele? 6?
6. Ne?
Ja, gegen Teams unten drin, die hitzig werden, glaube ich, weil da geht's für einige Teams noch um was, die nicht absteigen wollen. Aber ja, es wird jetzt halt spannend zu sehen, ob Freiburg noch genügend Kraft hat, dass man da irgendwie nicht so einknickt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es dann einfach nicht mehr reicht am Ende. Aber vom Restprogramm her ist schon eine gute Ausgangssituation, um nochmal ein paar Punkte zu holen. Da freue ich mich eigentlich drauf jetzt auch, dann, weil ich mir vorstellen kann, dass es spielerisch auch schöner anzuschauen ist.
Ich würde da mitgehen, dass sie, glaube ich, eher Tendenz Bock haben, weil man das letzte Woche in Gladbach gesehen hat. Dass es irgendwie sehr viel Energie freigesetzt hat, auch nach dem Motto, ich glaube, hat das Röhl gesagt, nach dem Motto, wir wollen jetzt auch nochmal für Christian Streich nochmal alles reinwerfen, so in die Richtung. Und man ist, ich würde sagen, jetzt seit 1,5, 2 Jahren sehr, sehr gut darin geworden, gegen, in Anführungsstrichen, schwächere Teams zu punkten. Und ich glaube schon, dass so ein bisschen die Ehrgeiz nach Europa einfach schon da ist und sie wissen, wenn sie ihr Potenzial abrufen und die Spiele gewinnen, dann sind's, bin ich mir ziemlich sicher, da ist dann egal, was der Rest macht, dann spielen sie international. Und ich glaube schon, dass das Motivation eigentlich genug sein sollte, das auch wirklich ernsthaft und auch gut anzugehen und da wirklich gute Spiele abzuliefern. Deswegen würde ich Tendenz eher in die Richtung sagen. Es kann natürlich dann, wenn man am Sonntag nach Darmstadt draufschaut, vielleicht schon wieder ganz anders aussehen. Aber ich gehe da schon in Tendenz eher, dass man auch die Spiele, auch gegen die hitzigen Spiele gegen Abstiegskandidaten, durchaus ernst annimmt.
Ja. Okay, jo. Leute. Oder wolltest du?
Nö, ich wollte nichts mehr sagen.
Okay, ja. Okay, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Liebe Grüße an alle. Ciao.
Tschüss. Ciao. Bis nächste Woche. Gut, wir machen jetzt zweit weiter. Und erstmal mache ich alleine weiter, weil wir gehen jetzt einmal durch die Leihspieler und durch die anderen Teams des SC. Und wir starten mit den Leihspielern und starten damit Hugo Sique, der in der Championship Round der belgischen Liga heute mit Cercle Brugge 3:2 bei Union Saint-Gilloise gewonnen hat. Er war das erste Mal in der Startelf wieder. Seit der Verletzung hat 70 Minuten gespielt. Wie gesagt, die haben gewonnen, haben jetzt 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen, also sind noch im Rennen um die belgische Meisterschaft. Da auf jeden Fall sehr wichtig, dass er wieder in Spielrhythmus kommt, bevor er vielleicht im Sommer eine wichtige Rolle in Freiburg spielt. Wir werden sehen. Kevin Schlotterbeck hat leider keine so erfreulichen Zeiten. Bochum hat wieder verloren, 2:1 in Köln. Die hatten jetzt die Chancen in Mainz gegen Darmstadt und in Köln und haben da insgesamt 1 Punkt geholt und sind damit jetzt wieder richtig dick unten drin. Schlotterbeck nach allen individuellen Statistiken, die man findet, eigentlich ordentliches Spiel gemacht. Aber die haben 1-0 geführt bis zur 90. und dann noch 2 Tore bekommen. Siegtor durch Luca Waldschmidt. Die haben so leicht Freiburger 2015 Vibes mit den späten Gegentoren und so weiter. Da sieht es nach dem Thomas Letsch aus. Mal schauen, ob danach Kevin Schlotterbeck noch gesetzt ist. Auf jeden Fall bitter. Ich hoffe, Bochum bleibt drin. Ich glaube, da sind wir beide uns einig.
Ja, sind wir.
Genau, und apropos Formkrise, die hat auch Greuther Fürth. Die haben jetzt von den letzten 10 Spielen nur 1 gewonnen, nämlich das Derby gegen Nürnberg. Haben heute beim Tabellenletzten Osnabrück 2-0 verloren. Robert Wagner durchgespielt, war so nach individuellen Statistiken bester Fürther. Kann er sich aber nicht so arg viel kaufen.
Ja, ich habe es ein bisschen mir angeschaut heute auf der Couch. Es war ein ziemlich gutes Wagner-Spiel sogar. Es war wirklich nur desaströs, wie schlecht der Rest von Fürth war. Beziehungsweise auch Respekt an Osnabrück an der Stelle, die sehr, sehr gutes Spiel auch einfach gespielt haben. Aber Wagner war wirklich gut, gut in den Zweikämpfen gewesen, hatte 1-2 richtig gute Angriffe eingeleitet, hatte auch eine Riesenchance, sogar noch einen Anschluss zu erzielen. Also an ihm lag es nicht, aber das ist wirklich nicht gut, was Fürth da seit Wochen zusammenspielt insgesamt, zumindest ergebnistechnisch.
Yes, danke für die Ergänzung. Und last but not least, Kimberly Esequem war nicht im Kader bei Paderborn beim 2-3 gegen die Hertha. Da gibt es nach wie vor keine Updates. Ansonsten zu den anderen Teams. Die SC Frauen haben spielfrei wegen Länderspielpause. Da war allerdings Eileen Kempel in besagter Länderspielpause sehr prominent unterwegs, nämlich beim Länderspiel ihrer Österreicherinnen gegen Deutschland. Die haben also Deutschland hat 3-2 gewonnen. Eileen Kempel hat Österreich mit einem Doppelpack in Führung gebracht. Auch ansonsten haben in diesem Spiel nur Freiburgerinnen getroffen, nämlich Clara Bühl, Julia Quinn und das letzte
Mal. Es war zweimal Bühl, einmal Quinn.
Ah, okay, genau. Also nur Freiburgerinnen wissen wir natürlich.
Ja.
Genau, die SC Frauen spielen nächsten Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Da kann man mal ins Dreisamstadion gehen, also Aufruf, geht zu den Frauen. Ihr werdet hochklassigen Fußball sehen, zumindest von einer Seite.
Ja, es könnten auf jeden Fall ein paar Tore fallen.
Zumindest auf einer Seite.
Ja, für weitere Profi-Einschätzungen in die nächste Frauenepisode des Podcasts reinhören, die hoffentlich noch vor dem Samstag dann auch das Licht der Welt erblickt.
Genau. Die wird zumindest morgen aufgenommen, ne?
Genau, so ist der Plan.
Genau. Die U23 kann ich jetzt zum 10. Mal sagen, ist langsam endgültig abgestiegen. die haben relativ bitter 2-1 in Aue verloren. Al-Ghadiaoui mit einer sehr unnötigen gelb-roten Karte wegen Meckerns in der 51. Da stand es noch 0-0. Dann hat man das 1-0 bekommen. Manzambi hat zum 1-1 ausgeglichen mit seinem ersten Tor auf Erwachsenenniveau. In der 82. Dann hat man aber in der 85. noch das 2-1 bekommen. Bielefeld hat gleichzeitig gewonnen. Ich glaube, es sind jetzt 14 Punkte Rückstand, 6 Spiele vor dem Ende so ungefähr. Also
so langsam wird's wirklich schwer.
So langsam wird's eng, könnte man sagen, genau.
Hat aber der Stimmung im Gästeblock keinen Abbruch getan, was man gesehen hat. Da gab es eine schöne Polonaise durch den Gästeblock, der, was waren es, vielleicht 20, 30 Gästefans. Zumindest die haben das Wetter und das Spiel trotz allem genossen.
So ist es. Und die U19, die hatten ein Heimspiel gegen den Offenburger FV, haben das 6-0 gewonnen durch Tore von Toba, Reifsteck, Gogonea, Amenyallo, Klaus und Steinmann. Gerade Gogonea und Klaus habe ich beide noch nie gehört. Ich glaube, die müssen aus dem U17-Jahrgang gewesen sein. Genau, die sind weiterhin auf dem Weg souverän in Richtung Meisterschaft. Und apropos souveräne Richtung Meisterschaft, wenn man über die Bundesliga spricht, kann Bayer Leverkusen nächste Woche deutscher Meister werden. Ein Satz, der sich immer noch sehr komisch anfühlt. Aber vielleicht umso beeindruckender als das, was Leverkusen souverän bei Union Berlin gemacht hat, ist das, was Heidenheim gegen die Bayern gemacht hat. Hast du schon Highlights gesehen von mir?
Nein, habe ich immer noch nicht gesehen. Ich habe von der ersten Liga außer vom SC nichts gesehen. Aber ja, ich meine, in Heidenheim kann man schon mal verlieren mit 3-2. Das geht auch anderen Top-Teams so.
Nach 2-0 Führung.
Genau, eben. Ja. Deswegen finde ich das gar nicht erstaunlich. Wir kennen das. Also, ich weiß nicht, das ist mal was Freiburg erfunden hat vielleicht.
Ja, absolut. Ansonsten war es gar kein so spektakulärer Bundesligaspieltag, außer im Tabellenkeller. Da haben mit Mainz und Darmstadt und Köln und Bochum die vier, um die es tatsächlich jetzt noch geht, auf den Plätzen 15 bis 18 gegeneinander gespielt. Mainz sehr souverän gegen Darmstadt gewonnen, Köln 2-1 gegen Bochum. Bochum hat immer noch 3 Punkte Vorsprung vor Mainz, was vor allen Dingen dafür spricht, wie absurd schlecht die 3 unten davor waren. Aber Mainz ist jetzt richtig im Aufwind. Ich glaube, es ist, die meisten würden aktuell eher auf Mainz auf Platz 15 tippen als auf Bochum.
Ja, würde ich mitgehen. Bis vor dem Spieltag hätte ich sogar gesagt, dass Gladbach sogar noch aufpassen muss. Die aber jetzt zumindest mit Big Points in Wolfsburg doch ein kleines Puffer jetzt erarbeitet haben.
Genau, Mainz hat jetzt Hoffenheim und dann müssen sie zu uns und dann haben sie Köln zu Hause. Also ja, das ist schon, kann man punkten, außer in Freiburg natürlich. Hast du sonst noch Ergebnisse, die dich irgendwie, die für dich rausstechen? Stuttgart gewinnt in Dortmund, natürlich muss man erwähnen. Und
es ist halt, also Stuttgart international ist schon sicher jetzt am 28. Spieltag. Sind sicher in der Conference League. Boah, also ich würde ja gerne mehr haten und so, und ich tue das ja auch, aber spielerisch ist das schon eine extrem starke Saison. Ja, ich will jetzt nicht Respekt sagen, so weit würde ich nicht gehen, aber das ist einfach schon gut. Und es würde mich wirklich wundern, wenn sie nicht Champions League spielen. So ehrlich muss man sein. Und wer weiß, vielleicht holen sie sich sogar noch den Vizetitel, Vizemeistertitel. Ich sehe es nicht als unrealistisch an mittlerweile. Also gerade so Gerassi hat jetzt wie viele Tore? 26 oder so? 24? Absurd. Ja. Das ist schon alles sehr, sehr stark. Also wenn es halt läuft, dann läuft's.
Absolut, ja.
Ja, das interessanteste Spiel sonst aus Freiburger Sicht war heute Hoffenheim gegen Augsburg. Hoffenheim gewinnt 3-1. Dadurch sind jetzt Augsburg, Hoffenheim und Freiburg punktgleich. Man ist auf 9 zurückgerutscht. Ich würde trotzdem sagen, dass das aus Freiburger Sicht der bessere Sieger war, als wenn Augsburg irgendwie 3 Punkte weggesprungen wäre. Weil wir sind uns einig, man hat es in der eigenen Hand. Man hat zwar schlechtes Torverhältnis, aber wenn man 5-mal gewinnt, Hoffenheim und Augsburg werden nicht beide 5-mal gewinnen.
Ja. Also die haben echt noch mit Dortmund, Stuttgart, Bayern, Leipzig so untereinander aufgeteilt. Echt noch ordentliche Brocken vor sich. Leverkusen ist, ich glaube, Augsburg muss sogar noch nach Leverkusen am letzten Spieltag. Ja, mein Heidenheim ist halt 3 Punkte an uns herangerückt. Aber das hat man dann auch im direkten Duell noch in der eigenen Hand. Deswegen bin ich, was ich da vorhin schon gesagt habe, wenn man seine Hausaufgaben macht, wird man international spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sehe auch wenn Frankfurt, wie viel sind 6 Punkte mittlerweile, weg ist von Augsburg, Hoffenheim und uns. Die haben auch noch ein paar ordentliche Gegner vor sich. Also selbst Platz 6 würde ich noch nicht mal als unrealistisch für eins der 3 Teams und natürlich vorzugsweise für uns sehen. Es wird spannend auf jeden Fall. Es ist ein cooles Europarennen. Auch wenn es jetzt mit Vereinen ist, die ich jetzt vor der Saison jetzt nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt hätte.
Ja, genau. Und der erste Teil dieser Hausaufgaben, ich glaube, wir machen die Bundesliga gegen Ende der Saison jetzt noch dann ausführlicher. Aber der erste Schritt für den Freiburger Weg Richtung Europa ist das Spiel nächsten Sonntag in Darmstadt. Darmstadt jetzt endgültig fast abgestiegen. Ich erinnere an ein Spiel vor einigen Jahren, als Darmstadt auch schon fast abgestiegen war, nur rechnerisch noch nicht, als Freiburg 3-0 verlor dort und am Ende in Europa landete. Deswegen, ich würde trotzdem ungern eine 3-0-Niederlage nehmen. Ich mach's kurz an der Stelle, bevor wir über das Spiel sprechen, weil noch hört ihr alle zu. Der liebe Julian sucht noch sehr dringend nach 1 bis 2 Karten für den Darmstädter Gästeblock. Wenn ihr also Karten übrig habt, meldet euch gerne bei uns ans Podcast-Account und wir sorgen dafür, dass Julian noch ins Stadion kommt. Der hat nämlich aus Frankfurt eigentlich keinen weiten Anfahrtsweg, aber halt keine Tickets. Genau. Und dann darfst du mir sagen, was du sportlich erwartest.
Also, eigentlich erwarte ich da ein sehr gutes Auftreten vom SC und einen souveränen Auswärtssieg sogar, dass ich das mal sagen würde beim SC, aber ich sehe das wirklich, dass sie sich am Riemen reißen und sich da auch nicht irgendwie durch eine hitzige Atmosphäre oder durch Bissiges von Darmstadt aus dem Konzept bringen lassen, sondern sie sich einen guten Plan überlegen jetzt in der Woche. Man hat ja dann noch man hat das Spiel ja erst am Sonntag, weil man ja ein mögliches Viertelfinale hätte haben können in der Euroleague. Das heißt, man hat noch einen Tag mehr Vorbereitung und Ruhe davor. Ich sehe da wirklich einen guten Auftritt vor uns, weil so ehrlich muss man sein, man ist individuell auf quasi jeder Position schlicht besser besetzt. Klingt jetzt vielleicht dann arrogant, aber ich erwarte schon, dass man das gewinnt und halt, wenn man es vergleicht mit dem gerade angesprochenen 3-0 damals, da war ich auch mit dabei, da hatte man auch noch eine Mannschaft, die deutlich blauäugiger war in vielen Dingen, auch ein Christian Streich, der noch andere taktische Maßnahmen ergriffen hat. Ich bin da guter Dinge, dass man das holt und halt hoffentlich nicht so wie gegen das Hinspiel 1-1 war es, glaube ich, oder ein Unentschieden auf jeden Fall, dass man einfach ein bisschen mehr Zugriff hat. Und dann holt man sich den Auswärtssieg.
Ja, das erwarte ich eigentlich auch. Ich glaube, das Hinspiel war noch mitten in diesen vielen europäischen Wochen mit dünnem Kader und so, wo man dann wirklich einen Spannungsabfall gemerkt hat gegen Darmstadt und dann reicht es halt gegen keine Mannschaft in der Bundesliga, weil man ist dann halt nicht Bayern oder Leverkusen, dass man es auf 60% runterspielen kann. Sondern ich erwarte jetzt schon, dass man jetzt richtig geschärft ist und dass auch Streich, man merkt es ihm, finde ich, auch an in den Interviews, dass er sagt, er möchte sich jetzt nochmal europäisch qualifizieren, dass man die Woche im Training schon sagt, ey, ab jetzt beginnen die 5 Wochen, wo wir den Anspruch an uns haben, erstmal 15 Punkte zu holen. Und ich glaube schon, dass man den so formuliert und dann, wenn es nur 13 oder 12 oder 11 sind, dann ist es so. Aber ich glaube, das ist schon der Anspruch, den man im Kader an sich hat. Und deswegen wird man da mit einem anderen Feuer rangehen. Und ich erwarte auch ziemlich sicher, dass man für Sonntag zurückgeht zum 4-4-2 und zwar sogar mit Keitel als Viererketten-Innenverteidiger.
Ja, könnte durchaus sein. Kann gut passieren, gehe ich mit.
Was tippst du?
2-0 Auswärtssieg.
Ich gehe in die gleiche Differenz und sag, wir gewinnen 3-1. Und genau, hoffe, dass es auch so passiert. Und hoffe für mich persönlich, ich bin jetzt von morgen bis Sonntag in Berlin. Und wir sind Sonntag, während das Spiel läuft, im ICE. Und das letzte Mal, als ich ICE gefahren bin nach Bremen, haben diese Netzverstärker im ICE tatsächlich sehr gut funktioniert. Und ich habe Hin- und Rückweg durchweg Netflix gestreamt und ich hoffe, dass mir auf dem Heimweg aus Berlin The Zone funktioniert, weil sonst
Auf welcher Höhe seid ihr denn zu der Zeit? Hoffentlich schon weiter südlich.
Ich glaube, wir sind weiter südlich,
ja. Ja, weil gerade so die Strecke bis Hannover ist immer ganz schlimm, aber ab dann wird es meistens besser.
Okay, ich bin gespannt. Genau. Bist du dort?
Nee, ich bin nicht dort. Meine kleine Patentochter hat Erstkommunion. Da geht mal Familie vor. Ich werde nichts vom Spiel mitbekommen. Hoffe, dass ich dann irgendwann aufs Handy schaue und ein positives Ergebnis einfach sehen werde und mich dann auf die Highlights am Abend oder so freuen kann.
Sehr schön. Genau, ansonsten.
Ich habe noch einen kleinen Event-Tipp, falls man am 9. April, also das ist der Dienstag, wahrscheinlich morgen, wenn ihr das hört, oder es ist schon in der Vergangenheit, ist um 20 Uhr im Swamp in Freiburg eine kleine Veranstaltung, ist eine Lese, Deutschland, eine Lesung, Deutschlandreise EM 2024 von Sascha Kurzrock. Der hat einen Reiseführer im Zuge der EM veröffentlicht, wo er die 10 Veranstaltungsorte der EM besucht und dort ja Orten mit Fußballbezug recherchiert hat, zeigt, was dort alles für Schlemmereien, Übernachtungsmöglichkeiten, coole Möglichkeiten zu Fußball gucken und zur Freizeitgestaltung gibt. Und es ist eine Kooperation von Sumpfkultur e.V. mit dem SC und wird auch davon promotet. Und falls ihr Bock auf eine Lesung habt mit Fußballbezug, dann seid es euch herzlich ans Herz gelegt.
Sehr gut. Ich habe noch eine andere Empfehlung, die nicht ganz so spaßig ist. Und zwar habe ich mich endlich an den Spiegel-Podcast Die Akte Kascha Lenhardt getraut über den Tod der ehemaligen Freundin von Jerome Boateng und über die Geschichte der beiden und über darüber, wie Jerome Boateng sie mutmaßlich in ihren Suizid getrieben hat. Hört euch den nur an, wenn ihr ein starkes mentales Gerüst habt, wenn ihr kein Problem mit Themen wie Suizid, häuslicher Gewalt und allgemein Gewalt gegen Frauen habt. Wenn ihr euch das anhören könnt, ist es eine sehr gut gemachter Podcast darüber, was passiert, wenn männliche Dominanz in dieser Gesellschaft auch noch auf Machtstrukturen und so weiter trifft. Und warum Jerome Boateng wirklich im deutschen Sportjournalismus nicht mehr so hofiert werden sollte, wie er es aktuell wird. Genau. Das war jetzt kein erfreulicher Abschluss, aber ich wollte es einmal loswerden. Ihr hört uns wieder zur Frauensonderfolge oder zum Interview mit Matthias Ginter, das diese Woche aufgenommen wird, wo wir noch nicht ganz wissen, ob es vor dem Darmstadt-Spiel online geht oder nicht. Und wenn nicht, spätestens nach dem Darmstadt-Spiel nächsten Sonntag. Bis dahin euch eine gute Woche. Verdaut das 1:4 gut und wir hören uns. Bis dann.
Genau. Macht's gut zusammen. Tschüss.